Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnenstark. Wir machen weiter mit unserer kleinen Gästereihe und jetzt habe ich schon wieder jemanden verhaftet, die gerade erst im Podcast da war. Keine Sorge, diesmal geht es nicht schon wieder um Füße, sondern heute mal ein anderes Thema, was ich immer mal wieder aufgreifen wollte, wo ich aber einfach nie dran gedacht habe, dass ich meine Gästin von heute einfach nochmal verhaften kann, weil ich da gerne jemanden gehabt hätte, der Erfahrung damit hatte und wo wir uns nicht zu zweit hinsetzen und auf Maßnahmen draufhauen, mit denen wir beide mehr oder weniger nicht gearbeitet haben und eigentlich nur irgendwie doof schlecht machen wollen, sondern eben jemand, der davon auch tatsächlich praktische Erfahrung hat. Und zwar ist es das Thema Laufbandanalyse, Fußdruckmessung, EMG-Messung, also alles, was es so an Technologie gibt, um den menschlichen Körper quasi zu vermessen im Kontext von Patella- und Achillessehnen-Reha. Denn diese Folge wird für Physios super interessant sein, aber eben auch für Trainer im therapeutischen Kontext und aber vor allem auch für dich, wenn du betroffen bist von Patella- oder Achillessehnenschmerzen, entweder schon mal so eine Laufbandanalyse oder Fußdruckmessung oder EMG-Messung eben hattest oder überlegst, das zu machen und dir noch nicht sicher bist, ob das jetzt vielleicht das Geld wert ist, weil es ja meistens auch ein bisschen was kostet, oder eben nicht. Und deswegen möchte ich heute mit der Sarah, der Gesundheitsheldin, darüber sprechen. Erstmal, hallo Sarah, vielen Dank, dass du dir schon wieder die Zeit nimmst, dass wir uns hier zusammen hinsetzen können und über das Thema sprechen können.
Hi Nils, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Sehr schön. Wir haben ja beim letzten Mal schon angeteasert, dass wir ein bisschen mehr über Biomechanik sprechen wollen. Das haben wir ja gar nicht so viel gemacht in der Folge über die Tibialis Posterior und Peroneus Geschichte. Auch wenn es natürlich immer mit dabei ist, logischerweise, das kann man ja nie irgendwie komplett ignorieren, aber so viel, wie wir es irgendwie vielleicht angedacht hatten am Anfang, haben wir es dann gar nicht geschafft. Aber deswegen wollen wir das heute auf jeden Fall nachholen und für all diejenigen, die Sarah nicht kennen, hört euch einfach die andere Folge an. Ich müsste es nachgucken, auswendig weiß ich es natürlich nicht, hätte ich mal gleich nochmal machen können, aber so spontan sind wir hier. Folge 46 oder so, 43, 45, also auf jeden Fall eine Folge mit über Tibialis Posterior und Peroneus Sehnenschmerzen, wo wir darüber gesprochen haben und heute auf jeden Fall mal das Thema der ganzen Technologien, denn ja, wie ist es, wenn man so zum Arzt kommt, zum Orthopäden wegen Patella- oder Achillessehnenschmerzen, dann wird einem immer mal wieder vorgeschlagen, dass man doch mal so eine Laufbandanalyse machen sollte, weil ganz klar, sowas kommt ja ganz häufig vom Laufstil, wo man einfach ganz genau sagen kann, wenn jemand so oder so läuft oder wenn die Beinachse sich so oder so bewegt, befindet, im Raum steht, dann kann man definitiv sagen, dass jemand davon Schmerzen bekommt. Großes Ironiezeichen natürlich an der Stelle. Das ist natürlich nicht so einfach. Da haben wir ja schon des häufigeren mal irgendwie darüber gesprochen. Aber so wird es häufig verkauft und dann wird eben für meistens ja gar nicht so wenig Geld so eine Laufbandanalyse gemacht, wo man dann eben vermessen wird quasi, beziehungsweise wo dann geschaut wird, wie verhält sich die Beinachse, wie verhält sich der Fuß, knickt man nach innen, knickt man nach außen, rollt man ab, rollt man nicht ab, wie sieht es da aus und dann halt eben häufig ja auch noch so ein bisschen mit Fußdruckmessung mit dabei. Das Ganze sieht super fancy aus, man hat dann eine Auswertung dazu, die einem dann genau irgendwie die Druckverteilung und sowas gibt. Und ich bin da eher ein bisschen biased, also ein bisschen kritisch, um das mal vorsichtig zu sagen, weil ich einfach bis jetzt nicht so die riesen guten Erfahrungen damit gemacht habe, was die Leute da mitgebracht haben oder wie ihnen das auch erklärt wurde. Aber nun gibt es ja auch Kontexte, in denen das Sinn ergibt. Hast du mit diesen, also gerade mit dem Thema Laufbahnanalyse, wenn wir damit mal anfangen, was diese Technologien angeht, hast du damit konkrete Erfahrungen gemacht und wie sah das bei euch aus? Wie habt ihr das angewendet und ja, wann macht das überhaupt Sinn, sich das anzuschauen?
Also ich habe einige Erfahrungen damit. Ich habe 6 Jahre lang in einem biomechanischen Analyseinstitut gearbeitet, also das in Köln im IFD Cologne, Institut für funktionelle Diagnostik. Grüße gehen raus an meine alten Kolleginnen und Kollegen. Und habe das 6 Jahre lang gemacht, habe auch Biomechanik studiert davor. Und ich habe jeden Tag solche biomechanischen Analysen gemacht. Das, was du da beschreibst, nennen wir dann biomechanische Analysen. Das heißt, wir gucken uns den Biomechanikteil an von Beschwerden. Also ne, ich finde, man muss immer ganz klar sagen, der Mensch ist ein komplexes Wesen. Dass wir Schmerzen empfinden, hat immer sehr, sehr viele Anteile. Und in so biomechanischen Analysen kannst du den Bio-Teil angucken. Das heißt, du kannst gucken, gibt es vom Bewegungsverhalten, von der Ansteuerung, von der Kraft her Faktoren, die zu den Beschwerden beitragen können oder nicht. Und wenn man es so formuliert, dann kommt man auch raus aus diesem Ursache-Wirkung. Ah, ich sehe einen Knickfuß, also ist eine Achillessehnenbeschwerde. Das ist ja das, was häufig oder sagen wir häufiger passiert, dann auch beim Arzt. Oh, Sie haben einen Knicksenk-Spreizfuß. Das wird Ihre Achillessehnenprobleme auslösen. Habe ich gerade heute, bevor wir uns hier getroffen haben, in einem Kennenlerngespräch wieder gehabt, wo ich dachte, ja, das greift halt zu kurz. Ne? Schade. Und was biomechanische Analysen eben können, ist, dass wir so einen Zoom da reinmachen und ein bisschen genauer gucken, als wir das mit einem bloßen Auge können. Und da gibt es natürlich auch Abstufungen. Ich kann jetzt eine Laufbandanalyse machen, wo ich einfach eine Hochgeschwindigkeitskamera dahinstelle und einfach mal gucke, wie bewegt er sich. Da sind wir aber immer noch im qualitativen Bereich. Also das heißt, ich gucke mir das an, halt mit einer sehr guten Kamera, gucke mir das in Zeitlupe an und kann dann sagen, rechts verhält sich anders als links. Oder ich kann zumindest vom Laufstil her sagen, ist das eher günstig oder ungünstig? Sehe ich ein Schonverhalten? Sehe ich keins. Aber ich kann nur grobe Auffälligkeiten und Vergleiche machen. Wenn ich das ganz genau wissen will, dann muss ich da tiefer reingehen. Das heißt, dann gibt es so Analysen, wo man so Marker auf den Körper klebt. Und dann kann man wirklich ganz genau sagen, wo befindet sich das Gelenk im Raum? Und wenn ich jetzt noch die Kraft messen kann, mit der ich auf dem Boden ankomme, zum Beispiel über eine Kraftmessplatte, dann kann ich ganz genau sagen, welche Belastung findet denn an den Gelenken statt? Also was passiert am Sprunggelenk? Was passiert am Kniegelenk? Was passiert an der Hüfte? Währenddessen ich gehe, laufe, springe, Richtungswechsel mache, solche Sachen. Und dann kann ich ganz genau sagen, was passiert da an dem Gelenk? Und das Wichtige ist es erstmal, einfach nur zu beschreiben, was ich sehe. Ich sehe, das eine verhält sich so, das andere verhält sich so. Und dann kann ich natürlich Rückschlüsse ziehen auf wie viel Belastung macht das? Und da bin ich zum Beispiel so, dass ich sage, es ist super wichtig, am Anfang erstmal zu gucken, was passiert da, ohne gleich zu sagen, ah, das ist die Ursache. Ja? Und dementsprechend steht und fällt es eigentlich damit, wen habe ich sozusagen hinter den Messinstrumenten sitzen? Hat derjenige Ahnung von Bewegung? Hat derjenige, wie interpretiert er das, was der sieht? Denn es sollte immer, und das ist meine Meinung, es sollte immer eine therapeutische Konsequenz folgen. Also das heißt, ich brauche als erstes eine Fragestellung. Warum kommt derjenige überhaupt zu mir? Also einfach nur zu sagen, ja, guck mal, was du so findest. Finden kann ich fast immer irgendwas. Aber die Frage ist, hat das wirklich eine klinische Relevanz, was ich sehe? Also das heißt, kann ich daraus etwas ableiten für die Therapie? Das heißt, Indikation ist jetzt nicht, jemand hat seit 3 Wochen Achillessehnenschmerzen und ich schicke den jetzt mal in die Analyse. Das ist zumindest meine Meinung. Sondern das macht vor allen Dingen Sinn, wenn wir entweder zum Beispiel eine Return-to-Sport-Indikation haben. Also das heißt, wir haben jemanden, der will wieder zurück in den Sport, super häufig zum Beispiel nach Kreuzband. Aber auch, wenn wir jemanden haben, der sehr, sehr lange Beschwerden hatte und es geht jetzt darum, der will sich wieder hochbelasten, dann kann man in so einer Analyse wirklich gut gucken, ist die Kraft on point oder müssen wir da noch nachjustieren? Wie sieht es bei sportartspezifischen Bewegungen aus? Hat er vielleicht noch ein Schotverhalten, was der selber gar nicht so merkt? Ja, dann müssen wir das aufarbeiten, ja. Das heißt, Return to Sport ist eine super gute Indikation, wo man das nutzen kann, gerade bei Sportlern, wo es vielleicht auch der Job ist, bei Profis. Aber auch, wenn wir jemanden haben, der sehr therapieresistent ist. Also wo man sagt, hey, Achillessehne, der war jetzt bei uns im Training. Der hat wirklich einen guten progressiven Fortschritt gemacht. Wir haben wirklich das Wadenheben gemacht. Wir haben alles gemacht, was man sich so vorstellen kann, aber trotzdem geht es nicht weiter. Dann macht es Sinn zu gucken, okay, weiß ich nicht, der ist vielleicht schon im Joggen, gucken wir doch mal drauf, wie macht er das denn? Ja, und ist das, was er macht, vielleicht eher belastender und können wir da was dran ändern? Und da macht es dann total Sinn. Oder wenn wir eine sehr komplexe Fragestellung haben, also wo wir Leute haben, die schon lange Beschwerden haben und wo es heißt, hey, irgendwie, da ist noch was am Rücken, da ist was an der Hüfte, da ist was am Fuß, sehen wir irgendwie Zusammenhänge, um einen Fokus in der Therapie setzen zu können. Also das heißt, da wäre dann die Konsequenz, die wir haben wollen, ey, ich müsste eigentlich alles angehen, wo setzen wir unseren Fokuspunkt, weil das scheint so das Hauptding zumindest im Bewegungsablauf zu sein. Und dann kann das total Sinn machen.
Super, super gut. So unfassbar viele Punkte, die ich versuche in meinem Kopf gerade so ein bisschen zu sortieren. Also eine Sache, die du gesagt hast, ist, finde ich super, super wichtig. Also dass wir, wenn wir so eine, egal was wir für eine Analyse haben, dass wir das erstmal nur nehmen als Beschreibung. Also es ist deskriptiv. Das heißt, wir können erstmal überhaupt keine kausalen Zusammenhänge ziehen zu den Schmerzen im ersten Moment. So, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir gucken uns erstmal an und dann sehen wir irgendwas. Einknicken, nicht einknicken, ausdrehen, abrollen, Vorfußlauf, was auch immer es ist. Rotation, ne, der Körper kann sich ja sehr, sehr viel bewegen in sehr, sehr vielen Ebenen. Und dann müssen wir erstmal schauen, okay, das ist jetzt erstmal so. Kann das sozusagen, also dann darauf basieren können wir erstmal eine Hypothese aufstellen, können sagen, okay, wenn das, das, was wir sehen, das könnte im Zusammenhang stehen mit den Schmerzen, dieser eine Aspekt. Und das versuche ich auch auf jeden Fall immer den Leuten in unserer Schmerzanalyse, das Kennenlerngespräch, was du eben gesagt hast, quasi den Leuten irgendwie klar zu machen, dass ich mich nicht hinstellen werde und sagen werde, hey, ich sehe, dass du, so wie du es jetzt gesagt hast, Knicksenk, Spreizfüße hast und das führt zu deinen Schmerzen, weil diesen Zusammenhang können wir nicht eindeutig sagen. Wir können Hypothesen aufstellen, aber dafür habe ich auch einfach schon so viele Leute gesehen, auch in der Zeit, als ich im Gelenkzentrum noch war und wo wir auch jedes Mal noch Kraftmessungen gemacht haben, also Krafttestungen eigentlich bei jedem, der zu uns gekommen ist.
Ja.
Und da habe ich so viele verschiedene Varianten gesehen, also im Sinne von, bei manchen Beschwerdebildern ist es relativ eindeutig, wenn jemand irgendwie sehr starke Arthrose im Knie hat, dann wird die Knieextension auf der Seite wahrscheinlich, also sehr, 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 sehr wahrscheinlich zu, wahrscheinlich irgendwie 99% irgendwie eingeschränkter sein, einfach weil da deutlich mehr Schmerzen sind. Also Knieextension bei Kniearthrose ist einfach da meistens einfach nicht so gut, einfach weil die Leute dabei Schmerzen haben. Aber ansonsten, gerade wenn es irgendwelche, so wie du es jetzt auch gesagt hast, diffusere Beschwerdebilder sind, da kann man sehr, sehr hart ins Klo greifen. Das habe ich nämlich am Anfang auch gemacht, als wir das gemacht haben. Ich würde mal von mir behaupten, dass ich relativ gut darin bin, Muster zu erkennen. Also was Bewegung und eben auch das Einschätzen von Bewegungen in Kombination mit Schmerzen ist. Deswegen mache ich ja den Job im Endeffekt auch. Das, was wir hier eben tun, und habe dann die Leute auf der Kraftmessung gehabt und habe dann gesagt, ah ja, okay, wenn sie das und das haben, dann gucken wir jetzt nochmal drauf. Aber erfahrungsgemäß ist es so und so. Ne, die und die Seite und die Seite oder die Seite ist dann abgeschwächt im Vergleich zu der Seite oder die Hüfte kompensiert dann fürs Knie und bla bla. Und dann hatte ich immer mal wieder einen Fall, wo genau das Gegenteil von dem der Fall war und ich es vorher noch angekündigt habe, dass es andersrum sein wird. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich kann das nicht mehr machen. Also ich kann nicht mehr guten Gewissens sagen, so ja, also wenn sie das haben, also dann schauen wir erstmal, aber es wäre jetzt nicht verwunderlich, wenn das und das abgeschwächt ist. Auf der einen Seite kann es natürlich dann immer so einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden und auf der anderen Seite kann man eben auch, genauso wie ich da ein paar Mal dann eben einfach hart ins Klo greifen, das jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass die Leute einem mehr vertrauen, wenn man irgendwie sagt, das wird so und so sein, das ist genau andersrum. Das ist mal so das eine. Aber deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal uns das Ganze einfach nur völlig neutral anschauen, so wie du gesagt hast, und dann eben gucken, okay, können wir daraus irgendwie irgendwelche Schlüsse ziehen? Jetzt haben wir ja gerade aber auch, wenn wir, also bei Return to Sport bin ich übrigens voll bei dir, also gerade was das angeht, gerade auch was nach akuten Verletzungen, Kreuzband, aber eben auch größere Muskelverletzungen oder natürlich auch irgendwelche anderen Bänderverletzungen, was das angeht, da ist es natürlich oder kann es extrem sinnvoll sein, Sachen, die wir mit dem bloßen Auge nur schwer oder nicht gut irgendwie erfassen können, gerade weil es auch sehr, sehr schnell passiert, dass wir uns das auf jeden Fall nochmal genauer anschauen, vielleicht eben bei einer Laufbahnanalyse, aber vielleicht eben auch einfach nur mal gefilmt mit dem Handy und dann in Slow Motion nochmal angeguckt, was ich bei, gerade am Anfang, als ich als Athletiktrainer gearbeitet habe, mit super vielen Sportlern einfach beim Sprint gemacht habe, weil wir jetzt einfach nicht gescheit sehen können. Also irgendwann wird man natürlich immer besser und kann dann viele Sachen erfassen, aber gerade am Anfang ist es super, super sinnvoll, sich da die verschiedenen Gelenkspositionen anzugucken und dann auch zu sagen, hey, guck mal, deswegen bist du vielleicht auch nicht so schnell oder bist du da vielleicht einfach nicht in einer guten Position. Daran müssen wir eben arbeiten. Aber das ist genau das Wichtige, was du jetzt eben gesagt hast, diese therapeutische Konsequenz, die daraus folgen muss, weil das sieht man ja eben häufig eben nicht. Und das ist eben auch einer von den Kritikpunkten, die ich eben immer wieder angebracht habe, weil ich gesagt habe, ey, mich haben dann Leute tatsächlich gefragt, so, ja, jetzt haben wir diese Laufbahnanalyse gemacht, die Wirbelsäulenvermessung, wir haben eine Kraftmessung gemacht. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das, was wir jetzt irgendwie in der Therapie gemacht haben, irgendwie darauf irgendwie aufbaut. So, also hier der Kollege hat jetzt trotzdem nur Beinpresse, Beinstrecker, Beinbeuger und keine Ahnung, Kniebeugen gemacht mit mir. Aber wir haben doch gesehen, dass, ne, keine Ahnung, die und die Seite da und da abgeschwächt ist. Dann warum haben wir dann nicht irgendwie da und da was gemacht? Und dafür habe ich jetzt 400 € gezahlt oder 500. So. Und dann saß ich auch ein paar Mal da und dachte, ja, das ist ein legitimer Grund. Was soll ich dir jetzt sagen? Ich hätte das jetzt vielleicht auch anders gemacht, aber ja, ohne jetzt irgendwie jemanden in die Bande hauen zu wollen, aber das ist ja leider gerade so ein bisschen das System. So, und dafür hast du gerade bezahlt, ja. Und das ist eher so das, wo ich dann auch ein Problem mit habe. Aber ein Punkt, den ich gerne als Kritik anführe und wo ich mich auf jeden Fall über deine Meinung freue, ist, gerade wenn wir eben sowas, du hast es schon gesagt, ne, chronische Schmerzen haben, gerade eben bei Achillessehnenschmerzen, aber eben auch bei unter Umständen bei Patellasehnenschmerzen, wo wir unter Umständen schon Kompensationen haben oder vielleicht auch nicht. Jetzt schauen wir uns da so eine Laufbandanalyse an und sehen, jemand bewegt sich so oder so. Woher wissen wir denn, oder vorher kann es ja unter Umständen schon genauso sein? Genauso gewesen sein. Das heißt, derjenige hat vielleicht schon irgendwie die Schrittlänge mit rechts war vielleicht irgendwie schon eh schon vorher schon kürzer als mit links oder es war vorher schon eine Rotation drin oder er oder sie hat den rechten oder linken Fuß vorher schon ausgedreht oder nicht. Das wissen wir ja ganz häufig nicht oder in den meisten Fällen nicht, weil man hat ja weder, also man hat ja meistens nicht eine Vorheranalyse. Das wäre natürlich wieder das sehr, sehr coole, ne? Vorheranalyse, Nachheranalyse und dann eben zu schauen, was haben wir da, sondern wir haben nur einen jetzigen, einen einmaligen Zeitpunkt, wo wir das Ganze uns anschauen. Wie gehst du damit um? Also, welche Konsequenzen sozusagen ziehst du dann unter Umständen da draus, oder wie erklärst du es vielleicht auch dem Patienten oder hast du es erklärt?
Also natürlich, wir haben fast nie vorherige Zeitpunkte, außer bei Profisportlern, die dann halt vielleicht vorher, ich sag mal, vor Saisonbeginn kommen und dann verletzen die sich und dann hat man hinterher nochmal eine Analyse. Das ist natürlich der Traum, wenn du irgendwie vorher eine Baseline hast. Hast du in der Regel nicht. Dementsprechend ist es eine Ist-Analyse. Ja, das heißt, dein wichtigster Parameter ist erstmal der Seitenvergleich. Ja, das heißt, ich gucke natürlich, wie macht er das im Seitenvergleich und dann gucke ich mir an, hat das überhaupt eine klinische Relevanz? Also das heißt, wenn wir jetzt mal beim Fuß bleiben, ja, wenn ich jetzt sehe, der hat eine kürzere oder längere Schrittlänge auf der einen Seite, dann muss ich mir angucken, ist das jetzt etwas, was er vielleicht macht, um zu schonen? Ja, das heißt, ich habe vielleicht, wenn wir jetzt mal bei der Achillessehne wirklich bleiben, ich habe vielleicht einen verfrühten Fersenhub. Ja, und habe dadurch weniger Dehnung auf der Achillessehne. Wenn der mit Dehnung ein Problem hat, dann macht es total Sinn. Und dann wäre meine Interpretation dessen, hey, der macht den verfrühten Fersenhub und hat deswegen eine verkürzte Schrittlänge und vielleicht eine verkürzte Standzeit auf der Seite, weil er diese Dehnung nicht zulassen möchte. Ja? Das heißt, meine Interpretation dessen ist, das ist ein Schonverhalten. Was aber gleichzeitig dazu führt, dass er natürlich auch eine verfrühte Aktivierung in der Wade hat. Ja? Das heißt, die Achillessehne bzw. die Wadenmuskulatur muss natürlich früher arbeiten. Und dann ist das etwas, was ich empfehle, dass man daran arbeitet. Was ist denn dann die therapeutische Konsequenz? Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wie tolerant ist der gegenüber Dehnung? Ist der nicht tolerant gegenüber Dehnung? Dann ist das logisch, dass er das macht. Und dann ist das für mich eine Momentaufnahme, wo wir sagen, hey, therapeutische Konsequenz, wir müssen im Training gucken, dass wir langsam aber sicher die Toleranz gegenüber Dehnung erhöhen. Und dann ist es vielleicht gerade noch nicht sinnvoll, laufen zu gehen, weil wir noch ein deutliches Schonverhalten sehen, sprich, der würde sich, also wenn er das so Schonverhalten abbaut, in dem Moment wäre überhaupt nicht gut, weil der Körper macht das ja, ich meine, der Körper ist schlau, ne? Der macht das, damit da kein Stress entsteht. Das heißt, wir müssen das im Training aufbauen, um dann zu gucken, dass er das wieder besser umsetzen kann. Das heißt, was ich mache bei sowas ist, ich gucke mir ganz wertfrei an, was sehe ich, und dann überlege ich, ist das völlig egal, dass er das macht, also hat es keine Auswirkung auf die Achillessehne. Oder ist es ein Schonverhalten oder ist es vielleicht eine vermehrte Belastung, die der macht? Ja, das heißt, sehe ich vielleicht etwas, was einfach mehr Stress für die Achillessehne ist? Und dann kann ich sagen, hey, jetzt gerade ist das nicht sinnvoll für dich. Ja, langfristig, wenn du Vollgas nur Vorfuß laufen willst, obwohl du eigentlich eine Pace von 37 läufst, also wo man nicht nur auf dem Vorfuß komplett unterwegs sein muss. Wenn du das machen möchtest, ist es fein, aber jetzt gerade ist es für die Achillessehne eine richtig doofe Idee, das so zu machen. Das heißt, wenn du weiterlaufen möchtest, stellen wir dich vielleicht um eher Richtung Mittelfuß, Rückfußlauf für die Zeit, sodass die Sehne einfach Zeit hat, sich zu erholen, du aber trotzdem deinen Sport machen kannst. Also das sind so Sachen, die ich daraus ziehe. Und das, was du eben meintest, ich sage vorher nie, was ich erwarten würde. Null. Weil du weißt es einfach nicht. Du kannst es vorher nicht wissen. Ja? Und klar, wenn ich jemanden habe mit Arthrose, dann gehe ich davon aus, dass ich im Krafttest, wenn ich den Quadrizeps und die Hamstrings teste, dass da irgendwas auffällig ist. Aber du hast auch manchmal keine Auffälligkeiten. Ja? Manchmal hast haben Kraft. Dann siehst du aber trotzdem ein totales Schonverhalten in der Bewegungsanalyse. Ne? Weil, also bei uns war es so, wir haben eigentlich die Bewegungsanalyse immer vor der Krafttestung gemacht. Und dann siehst du ja manchmal schon, wenn die reinlaufen, denkst du dir, Alter, dann, was ist da los? Und dann hast du vielleicht die ersten Kurven angeguckt und siehst, oh, krasses Schonverhalten. Dann denkst du, ah, der wird bestimmt weniger Kraft haben. Und dann setzt du die aufs Kraftgerät, auf den, das isokinetische Messsystem und dann haben die einfach eine gute Kraft. Und du denkst so, ja, das ist ein klassischer Fall von PS nicht auf die Straße kriegen. Ja, und da muss man dann eben gucken, Maximalkraft ist gut, aber die Umsetzung in hochkomplexe und, Bewegungen mit viel Geschwindigkeit, die funktioniert nicht. Dann weiß ich aber auch, therapeutische Konsequenz, Krafttraining wird nicht mein Hauptfokus sein, weil die Grundkraft, also was Maximalkraft angeht, die ist gut. Und dann formuliere ich das natürlich mit dem Patienten auch so, weil du, wenn du das besprichst und du sagst, das ist auffällig, dann fühlen sie sich wie so eine Großbaustelle. Ja, und deswegen sage ich immer, hey, Kraft, überhaupt nicht deine Baustelle, habt ihr in der Reha super dran gearbeitet, ja, die ist toll, du kriegst die PS nicht auf die Straße. Das heißt, für dich, was jetzt im Fokus steht, ist, komplexe Bewegungen zu machen und das Schonverhalten, was du da zeigst, abzubauen, dass du wieder Vertrauen da reinkriegst. Ja, das sehen wir gerade bei Patellasehnen super häufig, dass die steif landen, dass die nicht so sehr in die Kniebeugung gehen, weil die dadurch das Drehmoment reduzieren können. Ja, also das heißt, die reduzieren, welche Belastung am Knie entsteht und was dann der Quadrizeps leisten muss. Ne? Also der muss ja dann dagegen arbeiten und deswegen kompensieren die das über andere Gelenke ganz häufig. Und dann muss man das angehen und das wäre dann halt die Empfehlung.
Super, super cool gesagt. Auch wieder so viele Punkte. Das ist immer super geil. Ich versuche mal, das Letzte quasi aufzugreifen, was du jetzt gesagt hast, weil das auf jeden Fall auch was gewesen wäre, was ich mitnehmen will oder was ich nochmal besprechen will, was wir bei Patellasehnen, aber auch bei Achillessehnenschmerzen sehen können. Und was so wichtig macht, dass wir das bei jedem Patienten individuell betrachten und eben nicht irgendwelche Schubladen oder Kategorien aufmachen, weil es gibt Leute, die kompensieren sehr, sehr stark, also die versuchen auf Teufel komm raus, unbedingt aus dem Schmerz rauszubleiben, was dann wirklich darin endet, dass die ein Laufmuster haben, wo man sich denkt, wie kann ein Mensch so, also das noch so machen? Ich hätte da keinen Bock drauf, mit dem einen Fuß ultra hart abzurollen und mit dem anderen Fuß gefühlt nur auf dem Vorderfuß zu landen, um keine Dehnung zuzulassen, so wie du es jetzt gesagt hast. Also wie als würde man humpeln im Endeffekt, so als Laufstil. Die Leute laufen aber noch. Meistens natürlich, weil ihnen der Sport irgendwie wichtig ist oder so. Aber trotz dessen, dass sie merken, ey, ich laufe sowas von krass unruhend, die machen es aber noch. Dann gibt es die anderen, die einfach durchgehen und versuchen unbedingt nicht zu kompensieren und dafür aber den Schmerz in Kauf nehmen. Das heißt, sie laufen dann mit einem Schmerzlevel von 4 bis 5 bis 6 teilweise noch und versuchen unbedingt auf jeden Fall so rund wie möglich zu laufen, weil eine Kompensation ja nicht gut sein kann in ihren Augen. So. Das heißt, da gibt es und natürlich alles irgendwo in der Mitte dazwischen. So, ne? Das heißt, und das ist ja eben dann genau die Kunst, eben zu sehen, okay, wir sehen, da passiert irgendwie was, da ist eine Kompensation, das hast du vollkommen recht, dieser Seitenvergleich, das ist in meinen Augen auch das Wertvollste, was wir da rausziehen können dann, zu sehen, okay, auf der einen Seite passiert was und das ist die betroffene Seite. Ist das jetzt eben ein Kompensationsmuster oder ist das eben genau das Gegenteil sozusagen? Und jetzt bezogen auf die Patellasehnen, da habe ich nämlich gerade auch mit Lasse gestern darüber gesprochen, weil uns ein Follower eine Case Study geschickt hat, die, um es mal vorsichtig, fragwürdig war, im JOSPT, aber mit einem Volleyballer mit Patellasehnenschmerzen, der dann nur ein Hüfttrainingsprogramm gemacht hat, und innerhalb von 8 Wochen von Schmerzlevel 6 auf Schmerzlevel 0 gekommen ist, die ein Hüfttrainingsprogramm gemacht haben und ansonsten nur an den Landemechaniken gearbeitet haben. Und da eben gesagt haben, okay, er hat ist vorher relativ oder eher kniedominanter gelandet und danach haben sie ihm und dann haben sie ihm eben beigebracht, quasi mit mehr Hüftflexion zu landen. Und das finde ich ist prinzipiell eine sehr, sehr spannende Ansatz. Wir haben halt einfach, wenn wir am Anfang von unserem Coaching dann eben gerade jemand mit Patellasehnenschmerz eben testen und wir haben ja Leute aus sehr, sehr unterschiedlichen Sportarten, sprich Tennis, Volleyball, sehr, sehr viele Fußballer auch, aber auch eben Basketball, ne, oder auch CrossFit teilweise, also einfach aus den unterschiedlichsten Sportarten und innerhalb dessen und innerhalb der Sportarten haben die Leute unfassbar unterschiedliche Lösungsansätze dafür. Das heißt, wir haben Leute, die machen, wenn wir jetzt einen Counter-Movement-Jump machen, also einen Sprung auf der Stelle, einfach um zu schauen, kann jemand reaktiv sozusagen noch irgendwie die Sehne gut benutzen? Hat er da vielleicht auch schon einen Hip-Shift, also schiebt er da quasi auf die gesunde Seite rüber zum Beispiel? Dann haben wir da Leute, die machen dann die Landung und da erinnere ich mich an einen Klienten noch ganz, ganz genau. Der ist gesprungen und gelandet und wirklich mit absolut vertikalem Oberkörper gelandet. Also wirklich maximal vertikaler Oberkörper, Knie super weit nach vorne geschoben, total auf die Fußspitzen gekommen. Ein Fußballer, jetzt muss man dazu sagen, Fußballer und Springe, das ist immer eine sehr, sehr eigene Geschichte, kann ich als Athletiktrainer definitiv sagen. Das, ich sage bewusst immer am Anfang nicht viele Anweisungen, wenn ich ihnen eine Sprungübung gebe, einfach um erstmal zu gucken, was machen die da draus. Und Fußballer haben mit Abstand die größte Bewegungsvarianz oder Ausführungsvarianz, was das angeht. Das ist wirklich unfassbar spannend. Ich muss ein bisschen lachen, weil teilweise ist es wirklich einfach absurd, was Leute machen. Die Leute nehmen es mir nicht übel, wenn ich am Ende lachen wir darüber, wenn die Schmerzen weg sind. Aber ne, in dem Moment muss ich mir das Ganze immer so ein bisschen verkneifen. Aber an dem muss ich denken, wirklich maximaler Knievorschub. Und er hat ein Schmerzlevel dabei von 5 gehabt. Also und nach dem Kicken teilweise, also am Tag nach dem Spiel, von 6 bis 7 haben wir angefangen mit Coaching. Das heißt, der hat alles getan im Endeffekt, um nicht zu kompensieren, nicht in seinem Kopf sozusagen, also nicht als aus Absicht raus, weil er gesagt hat, ich muss oder ich darf nicht kompensieren. Ihm ist es gar nicht in Sinn gekommen, dass er irgendeine andere Landestrategie irgendwie an den Tag legen könnte. So. Und dann haben wir wieder andere Leute, mich zum Beispiel. Ich bin ja eh schon Unterkörper oder ist sehr, sehr oberkörperdominant von meiner Muskelverteilung und im Unterkörper auch nochmal auf jeden Fall deutlich stärker Hamstring-dominant als Quad-dominant, was vielleicht eben natürlich dann auch irgendwie damit zu tun hat, dass ich eben Patellaspitzensyndrom bekommen habe überhaupt, da einfach nicht besonders stark war von vornherein. Aber mein Landemechanismus und mein Sprungmechanismus, meine Sprungstrategie ist immer, alles über die Hüfte zu machen. Das heißt, wenn man mich sieht, dann habe ich einen sehr, 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 sehr spitzen Hüftwinkel, wenn ich springe. Das heißt, ich hole sehr, sehr viel Schwung über die Hüfte, über die Füße oder über die Knöchel dann, aber sehr, sehr wenig über den Quadrizeps, über das Knie. Also ich habe sehr, sehr wenig Knievorschub und das habe ich eben dann auch in dem Moment, wo ich die Knieschmerzen oder wo ich die Patellasehnenschmerzen hatte, sehr, sehr stark so gemacht, dass ich dann eben beim Landen immer die Hüfte extrem weit nach hinten geschoben habe, einfach um dem Knievorschub zu entgehen und dementsprechend auch den Schmerzen. Das war einfach automatisch für mich, aber eben auch, was meine Stärken und meine Schwächen einfach von in Anführungszeichen Natur aus gegeben oder so wie sich mein Körper entwickelt hat, eben auch geben. Und das ist eben auch so eine Sache, die ich super spannend finde und die ich auch finde, die zu wenig Beachtung findet, weil auch wenn man jetzt zum Beispiel die Top-Leute hört wie Jill Cook oder Ebony Urio, wenn die über sowas sprechen, dann sagen die, so wie du es jetzt eben auch angesprochen hast, Leute mit Patellaspitzensyndrom landen typischerweise relativ steif, wollen nicht so tief runter. Aber die nennen das so als Ultimatum und sagen so, dass Leute mit Patellaspitzensyndrom machen das immer so. Und das ist nicht das, was ich sehe. Sehe Leute, wie gesagt, ne, besagter Fußballer, eigentlich total doof, weil extreme Schmerzen werden ausgelöst durch die Landestrategie, die er da an den Tag bringt. Aber Ja, das ist einfach eine komplette Varianz. Das ist komplett anders, als man es erwarten würde. Deswegen ist es genau das so wichtig, dass man sich es anschaut und dann eben erstmal schaut, okay, also natürlich werden dabei Schmerzen ausgelöst, so wie er sich bewegt, egal ob jetzt auf dem Laufband bei einer Analyse oder jetzt eben bei so einem Sprung, auch auf der Kraftmessplatte, werden dabei Schmerzen ausgelöst. Auch die Frage, oder ich frage dann auch immer nochmal nach, wie war das denn für dich vom Mentalen her? Also war das für dich cool, dass du das das gemacht hast? Hast du da irgendwie Sorgen davor gehabt, dass du irgendwie Schmerzen auslöst oder machst du dir da gar keine Sorgen? Machst du einfach, wenn ich dir irgendwie sage, mach das und das? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Aber
Total.
einfach, dass man auf dem Schirm hat, dass die Leute sehr, sehr unterschiedliche Lösungsstrategien auch bei Schmerzen finden. Wie gesagt, starke Kompensation bis hin zu genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erwarten würden.
Genau darum geht's, ja. Also ich gehe nie in eine Analyse rein und habe vorher schon quasi, also jetzt müsste ich das und das sehen. Natürlich hast du Parameter, mit denen du vergleichst, weil natürlich gibt es auch biomechanische Studien, ja. Das meiste davon sind tatsächlich Korrelationsstudien. Wir haben ganz wenig kausale Studien und dann sind das häufig Studien, die halt im Militär durchgeführt werden, weil du halt, ne, natürlich. Eigentlich ist das geil, weil die
Kannst alles
essen ungefähr
screenen.
das Gleiche, die
Genau.
machen alle das Gleiche, ne? Also du kannst super viele Variablen kontrollieren. Deswegen finde ich Militärstudien immer sehr spannend, weil du dann nämlich da tatsächlich auch so Kausalitäten rausfinden kannst, ne? Wo du einfach sagen kannst, okay, das scheint tatsächlich irgendwie so ein Thema zu sein. Und da
Voll.
wissen wir zum Beispiel bei der Achillessehne, hey, das Thema Kraft in der Wadenmuskulatur ist ein Thema, ja? Die Steifigkeit im Sprunggelenk ist ein Thema. Ja, wobei wir, wenn wir jetzt mal Studien anschauen, die irgendwie das Thema Achillessehnen-Tendinopathie angehen, wir haben Leute, und da sind wir wieder bei Korrelationsstudien, wir haben manche, die eher einen sehr beweglichen Fuß haben, wo wir eher so eine Überpronation haben, ne, so Knicksenkfuß in die Richtung. Wir haben aber auch die, die einen sehr steifen Fuß haben, eher über die Außenkante gehen. Wir sehen beides. Und was wir nicht sagen können, ist das Ursache oder Wirkung? Ja, wir können nur sagen, es tritt irgendwie beides häufig auf und es scheint Subkategorien zu geben. Also es scheint Kategorien zu geben. Wir haben die, die eher steifer sind und die, die eher so ein bisschen mehr Beweglichkeit und Bewegungsraum haben. Und da müssen wir immer gucken, wen habe ich vor mir und würde derjenige davon profitieren, dass wir daran arbeiten. Ja, und ich finde, das ist immer der wichtigste Faktor, dass ich gucke, was sehe ich Arm-Seiten-Vergleich und kann ich, wenn ich daran jetzt arbeite, positiv auf die Beschwerden einwirken? Und das ist immer der Punkt. Und wenn wir jetzt bei dem Patellasehnenbeispiel von dir sind, na, wenn ich jemanden habe, der sehr kniedominant landet, ja, und dann auch immer noch Schmerzen dabei hat, dann ist es natürlich total logisch zu sagen, therapeutische Konsequenz, wir nehmen diese kniedominante Landung mal raus. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass die in der Case Study eine Verbesserung hatten, obwohl die in Anführungszeichen nur das Gesäß trainiert haben. Ja, wenn die angefangen haben, dem auf einmal eine andere Landetechnik beizubringen und auf einmal ist die Belastung an der Patellasehne niedriger, dann hat natürlich der Körper auch viel mehr Potenzial und Kapazitäten, das Ding zu heilen, weil nicht ständig ein neuer Reiz reinkommt. Ne, Belastungsmanagement ist ja auch ein super wichtiger Punkt, gerade bei Sehnenthematiken. Dementsprechend wundert es mich nicht, dass die gute Erfolge damit hatten, weil wir unter anderem ja auch immer noch diskutieren, hat Hüftmuskulatur einen Einfluss auf das Thema Patellasehne? Da ist die Studienlage sehr heterogen, da wissen wir es nicht genau. Ne? Aber allein einfach mal Last von da vorne wegzunehmen, wird wahrscheinlich einen guten Effekt gehabt haben, da bin ich mir sehr sicher.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei, also ich schicke dir die Studien oder die Case Study nachher mal, kannst du dir mal angucken.
Gerne.
Da waren so ein paar Dinge dabei, die ich sehr dubios fand. Also es ging so damit los, dass ein Volleyballer, den sie da genommen haben, 1,93, 113 Kilo wurde beschrieben, was für einen Volleyballer schon, also ziemlich viel ist, also sagen wir mal, eher geringere Größe, das ist College-Level, so wie es häufig in Studien ist. College-Level Volleyball 1,93 ist okay, aber nicht groß, um es mal so zu sagen. Also Volleyballer sind auch unfassbar groß, also auf einem sehr, sehr guten Level, muss man auch sagen. Ne? Das sind sehr, sehr viele, deutlich über 2 Meter. 113 Kilo ist für 1,93 schon sehr stabil. Das ist eher so das, was man von einzelnen Spielern so beim Basketball irgendwie erwarten würde. Aber beim Volleyball ist das schon, also würde man wahrscheinlich erstmal erwarten, eher zu viel. Wobei man dann eben sagen müsste, okay, wenn man sich den Mensch anschaut, dann wäre der wahrscheinlich schon sehr ordentlich trainiert. Ne? In den USA weiß man natürlich College-Level nie, was für Cross-Sportarten die dann noch machen. Jetzt sieht man aber die Bilder, was sie da gemacht haben an Übungen, wo sie ihn fotografiert haben. Da sah der eher aus wie 1,93 und 90 Kilo und nicht irgendwie 113 Kilo. Wo ich schon gedacht, okay, weiß ich jetzt nicht so. Also komisch, ne? Und innerhalb von 8 Wochen von Schmerzlevel 6 auf Schmerzlevel 0 und ein Visa-P von 95 nach 8 Wochen ist
schnell.
Klingt sehr fragwürdig. Also das, um es mal zu übersetzen, das ist quasi eine, ich will nicht sagen Wunderheilung, aber das ist schon sehr nah dran. So, wenn man jetzt nicht gerade, also wenn wir jetzt jemanden haben, der wirklich extrem belastungsabhängige Schmerzen haben, die wirklich von Belastungen sehr stark getriggert werden, aber ansonsten sehr, sehr schnell sich recovern, dann haben wir das natürlich auch schon gehabt, ne? Fußballer, die noch irgendwie mitten in der Saison waren, gestartet sind bei uns mit einem Schmerzlevel von 6 bis 7, wir dann aber gesagt haben, hey, das ist das Training löst so krasse Schmerzen aus, wir können das nicht weitermachen, ansonsten wirst du einfach mit uns auch keinen Erfolg haben, wir können nicht zaubern. Und die dann eben das Training unter Umständen sogar komplett gelassen haben oder das vorher schon der Deal war, dass wir gesagt haben, wir müssen das erstmal aufbauen ohne Fußball, dann sind die auch innerhalb von vielleicht 8 Wochen tatsächlich auf einen Schmerzlevel von 0 bis, sagen wir, eher mit 0 bis 2 runtergegangen von 6
ja.
so oder 7 vielleicht mal. Aber das ist nicht die Norm und wirklich auf 0 runter mit einem Visa-P von 95, also was sprich heißt, Funktion ist nahezu perfekt und es sind keine Schmerzen mehr da. Das klingt für mich schon mal erstmal ein bisschen fragwürdiger.
Ja.
Und ein Punkt, den ich dabei noch erwähnen wollte, den ich sehr, sehr spannend finde oder über den ich noch ein bisschen mehr nachgedacht habe, gerade wenn wir jetzt einem anfangen, Bewegungsabläufe zu verändern, das heißt bei einem Läufer zum Beispiel, da würde ich mich auch gleich noch deine Meinung interessieren, was du dann eben dazu sagst, irgendwie den Laufstil von jemandem zu verändern, gerade bei sowas wie Laufen, was eine sehr, sehr natürliche, unbewusster Bewegungsablauf ist, wo man nicht jetzt irgendwie großartig drüber nachdenkt, wo es jetzt nicht darum geht, irgendwie, keine Ahnung, einen Freiwurf im Basketball zu lernen, wo man sehr, sehr viele Sachen neu machen muss, sondern wirklich einfach was, naja, jeder Mensch kann losrennen, grundsätzlich. Und es unter Umständen sehr, sehr tricky ist, da was daran zu ändern, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das darfst du mir dann gleich irgendwie nochmal deine Gedanken dazu sagen. Aber wenn wir jetzt eben sowas nehmen, wie jetzt diese Case Study mit dem Basketballer, wo wir eben die Landemechanik verändert haben, muss man auch so ein bisschen den Sport im Blick behalten, also im Sinne von Sports Performance. Weil, wenn wir jetzt eben jemanden nehmen, der auf einmal sehr, sehr hüftdominant landet, dann heißt das eben auch, dass wenn wir den Oberkörper sehr, sehr stark nach vorne neigen, dass wir weniger von der Spielfläche, vom Spielfeld im Blick behalten können, einfach weil wir mit dem Oberkörper weiter nach vorne gelehnt sind und die Perspektive sich verändert. Wir können den Ball nicht mehr so gut tracken, wenn er fliegt, je nachdem, ob wir jetzt eben das nur als reine Landemechanik nehmen oder auch als Sprung nämlich nehmen, ne? Also mehr Kraft über die Hüfte zu nehmen oder mehr Schwung über die Hüfte zu nehmen, indem wir die Hüfte nach hinten schieben. Das heißt, das Tracken vom Ball, während der mir zugespielt wird, wenn ich angreifen muss, verändert sich sehr, 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 sehr deutlich. Und das kann auch dazu führen, dass die Leute unter Umständen, also rein aus der, ne, da kommt jetzt der Athletiktrainer in mir raus, direkt richtig scheiße werden, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Also die einfach den Ball nicht mehr richtig einschätzen können, weil beim Volleyball, ne, Zuspiel, Angriff ist unfassbar viel Timing. Wer das mal regelmäßig gemacht hat, das ist ganz, ganz elementar, dass du den Ball wirklich im richtigen Moment, also dass du richtig abspringst, dass du richtig den Ball im richtigen Moment triffst, dass du im richtigen Moment richtig in der Luft stehst. Also es sind unfassbar viele koordinative Aspekte, die aufeinandertreffen. Und wenn wir dann auf einmal sowas extrem Wichtiges eben auch verändern, was dann eben auch Wahrnehmung, Sicht und so weiter, eben Kopfposition, Orientierung im Raum und so weiter verändert, dann kann das auch dazu führen, dass wir da mit jemandem unter Umständen richtig hart sabotieren.
Total. Ne? Also gerade im Volleyball, ich habe selber Volleyball gespielt und habe auch Volleyball-Bundesliga betreut. Also von daher, da kenne ich mich ein bisschen aus. Gerade im Volleyball, du hast ja auch ein Netz vor dir, ne? Also zu viel
Voll,
Oberkörper vorneige, dann hängst du im Netz und das
richtig.
Ist ein Fehler.
Genau.
Punkt für den Gegner. Und du musst ja super viel gerade in Blocksituationen reaktiv sein. Das heißt, du bist das ist viel aus der Wade gesprungen und leichter Knievorschub, da kannst du nicht aus der Hüfte mal schnell Schwung holen und
genau,
viel Zeit.
Viel Zeit, ja, genau.
Genau, das kostet Zeit. Nichtsdestotrotz können solche Leute davon profitieren, diese Hüftdominanz zu trainieren, um einfach auch stärker zu werden in diesen Bereichen. Also
absolut,
das heißt,
ja.
Und manchmal sind so 5 oder 10%, die woanders übernommen werden, so Gold wert, weil sie dann ein bisschen Last wegnehmen und das reicht manchmal schon.
Ja.
Ne? Dementsprechend trainieren würde ich es trotzdem immer. Plus, dass man, wenn die wieder können, also wenn dieser Knievorschub, wenn die Patellasehne sich erholt hat, dann müssen wir das natürlich üben. Die müssen Vollgas mit Knievorschub, kniedominant landen können und die Patellasehne muss voll fein damit sein. Weil ansonsten können die auf dem Niveau, auf dem sie spielen wollen, gar nicht spielen. Da sind wir jetzt aber im Athletikbereich. Ne? Das ist definitiv, das muss das Ziel sein. Ne? Aber wenn ich jetzt so eine biomechanische Analyse mache, dann will ich ja erstmal will ich den Ist-Stand haben. Ja, ich will gucken, wie macht das intuitiv. Ich will vielleicht auch gucken, was passiert, wenn ich 1, 2, 3 Vorgaben mache. Und einfach mal gucke, okay, wird es dann besser, wird es dann schlechter, um auch einen Eindruck zu bekommen, können wir darüber einen Einfluss auf die Symptomatik kriegen, um das dann in die Therapie einzubinden. Ne? Also von daher, ich bin da voll bei dir, der muss das können. Was aber ja nicht heißt, dass wir das andere ignorieren. Na?
Absolut, ganz, ganz wichtig, ja, genau. Also das wollte ich auch damit definitiv nicht ausdrücken. Also das darf natürlich nicht die Konsequenz sein. Mit dem besagten Fußballer, den ich vorhin erwähnt habe, der ist unfassbar kniedominant gesprungen gelandet ist, mit dem haben wir natürlich auch daran gearbeitet, eben den Knievorschub zu limitieren, indem wir einfach, oder was heißt den Knievorschub zu limitieren, einfach mal sich weiter nach vorne zu lehnen und die Hüftmuskulatur,
ja,
die eh da ist, die auch bei ihm gar nicht irgendwie super schwach war, aber das überhaupt erstmal mitzunutzen, weil
ja.
Im Fußball ist es ja prinzipiell auch nicht völlig verkehrt, gerade wenn wir jetzt eben ne, bei einem Freistoß, bei einer Ecke und so weiter zum Kopfball hochspringen oder generell bei einer Flanke, dass wenn wir dann landen, dass wir dann eben, dann müssen wir nicht super, super aufrecht direkt bleiben, sondern wir können ruhig tief gehen, weil in den allermeisten Fällen machen wir direkt danach irgendwie eine Art Richtungswechsel. Klar, man muss sich orientieren auf dem Feld, das heißt auch zu tief mit zu viel Oberkörpervorlage, gleiches Spiel wie gerade eben beim Volleyball, ist dann auch nicht sinnvoll, aber grundsätzlich die Hüfte da mehr zu nutzen, um dann eben auch schneller in irgendeine Richtung zu kommen, ist prinzipiell von Vorteil. Und
ja, total.
Deswegen hast du da vollkommen recht, da muss man in den meisten Fällen wahrscheinlich eher so eine, also manchmal kann es auch sinnvoll sein, irgendwie ein bisschen absichtlich drüber zu shooten, so von der Anweisung her, zu
ja,
sagen, oder auch beim Sprint kann man das in Trampel erstmal sehr stark oder versuchst super leise oder auch bei der Landung, ne, versuch
ja,
mal wirklich so mit so leise wie möglich zu landen, dass die Leute ein Bild im Kopf haben, wie sie das ausführen oder so und dann irgendwann in der Mitte landen, indem sie es erstmal übertreiben und dann aber quasi merken, ah, okay, wenn ich das ne, so und so mache, dann habe ich da eine gute Mischung aus Sehnen, Schmerzreduktion und trotzdem aber noch genug Performance, die ich
ja,
da
rauskriege.
Total.
So. Ja, und du hattest eben angesprochen, das Thema Laufstil,
ja,
und Lauf verändern und so. Ich finde grundsätzlich sollte jeder, also es gibt ja so ein Preferred Movement Path, also ne, es gibt Leute, die intuitiv eher Mittelfuß, Vorfuß laufen, es gibt Leute, die eher intuitiv Rückfuß laufen. Ich bin überhaupt kein Fan davon, eine Laufart zu verteufeln und zu sagen, du musst Vorfuß laufen oder du musst Rückfuß laufen. Also wenn, dann haben wir ja eher die Fraktion, du musst Vorfuß laufen, weil das natürlicher ist und so. Sehe ich nicht so. Also da gibt es ja auch einige Untersuchungen, die einfach mal Leute haben auch barfuß laufen lassen, weil es kommt ja daher, dass du sagst so, hey, früher, als wir alle barfuß gelaufen sind, sind wir auch alle Vorfuß gelaufen. Stimmt nicht. Also es gibt auch Leute, die barfuß Fersenläufer sind. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, die sind halt so sozialisiert mit gedämpften Schuhen, aber so grundsätzlich haben wir alle so ein gewisses
Musst du,
Tempo,
ja,
ab dem wir alle sowieso auf den Vorfuß wechseln, so ne, ab einer gewissen Geschwindigkeit sind wir alle im Vorfuß unterwegs. Davor gibt es dazwischen ganz viel. Und wenn die Leute keine Beschwerden haben, dann würde ich denen das auch erstmal nicht, würde ich das nicht ändern wollen. Natürlich kommen in die biomechanische Analyse auch Leute, die sagen, ich möchte effizienter laufen. Ja, weil die zum Beispiel ein Ziel haben, die wollen einen Halbmarathon, Marathon in einer gewissen
voll
Zeit laufen, etc. pp. Dann sind wir natürlich auf einer anderen, das ist aber eine andere Fragestellung. Ne? Das ist nicht, ist der Laufstil gut oder schlecht, sondern welcher Laufstil ist effizienter? Und dann kann es natürlich Sinn machen zu sagen, okay, wir arbeiten daran. Und dann muss man das aber begleiten. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der sehr krass Rückfuß läuft, sehr aufrecht läuft, also so quasi so eine sitzende Laufhaltung, Fuß sehr weit vorne, vor dem Körperschwerpunkt aufsetzt, das ist fürs Knie schon eine starke Belastung. Das ist sehr kniedominantes Laufen. Du hast viele Bremskräfte. Du musst erstmal den Körperschwerpunkt abbremsen, über den Center, also über den Kraftangriffspunkt, da wo dein Fuß steht, bringen. Und dann erst kannst du beschleunigen. Sau ineffizient. Ja? Im Gegensatz zu, ich setze den Fuß eher unterm Körperschwerpunkt auf, habe weniger Bremsleistung und kann schneller auch in den Vortrieb investieren. Na logisch, das ist effizienter. Aber bei jetzt Leuten, die Beschwerden haben, da würde ich da sind das für mich erstmal temporäre Sachen. Also wenn ich jetzt einen Läufer habe, wo es wirklich so ist, der kommt in eine Analyse und du sagst so, ja, der kann so, ich sag mal so 3 bis 5 Kilometer laufen geht, alles darüber geht nicht. Da wissen wir ja schon so prinzipiell, könnte der weiterlaufen und parallel sein Training machen. So, ne? Also wir müssten das Laufen jetzt nicht komplett rausnehmen. Und dann sehe ich, dass der krasser Vorfußläufer ist. Dann kann ich mit dem besprechen, wir gucken mal, dass du mehr Richtung Mittelfuß gehst oder vielleicht sogar Rückfuß oder dass wir die Schrittfrequenz reduzieren, dass du kleinere Schritte machst, um die Last auf der Achillessehne zu reduzieren. Weil ich einfach weiß, dass ein Mittelfuß- und Rückfußlauf für die Achillessehne weniger belastend ist als ein Vorfußlauf. Damit er seine 3 bis 5 Kilometer laufen kann und noch genügend Kapazitäten für sein Wadentraining hat. Ne? Weil ich muss ja immer das Gesamtpaket anschauen. Und dann habe ich häufig, wenn ich sowas mache und die das gut tolerieren, dass sie sagen, boah, krass, ging echt besser. Ich kann jetzt besser laufen. Ne? Ich mache kleinere Schritte, eine höhere Schrittfrequenz und auf einmal die 3 bis 5 Kilometer gehen wirklich gut und das passt. Ja? Und dafür kann ich das halt auch nutzen, dass wenn ich jetzt jemanden habe und ich sage, hey, Vorfußlauf, wenn du das weiterlaufen willst, voll fein. Ne? Aber ich sehe jetzt gerade, die Belastung an deiner Achillessehne ist gerade einfach hoch und die mag das gerade nicht. Lass uns die auftrainieren, dass sie das wieder kann. Dann kannst du da von mir aus Vollgas geben. Aber jetzt gerade macht es viel mehr Sinn, was anderes zu tun.
So gut gesagt. So ein wichtiger Punkt eben, dass man verstehen muss, dass diese ganzen Veränderungen am Laufstil eben auch einfach dann am Ende zu einer Belastungsumverteilung einfach führen. Und dass man halt eben dann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, genauso wie du gesagt hast, also Performance-Verbesserung im Sinne von eher Richtung Vorfuß zu laufen, dass man das machen kann, aber dass das eben auch bedeutet, dass man natürlich dann eben höhere Kräfte auf der Achillessehne eben hat, weniger dafür dann eben auf dem Unterschenkel als Knochen allgemein, also sprich, wenn das zum Beispiel in die andere Richtung geht, Thema Shinsplints, also Schienbeinkantensyndrom oder mediales, tibiales Stresssyndrom, dass man da zum Beispiel eben sich anschaut, setzt derjenige vielleicht mit dem Fuß sehr, sehr weit vor dem Körper auf, wo wo wir viel Bremskräfte haben, die aber nicht von der Achillessehne irgendwie getragen werden können, sondern durch die Ferse oder die Dämpfung hinten am Schuh an der Ferse, dann relativ direkt in den Knochen übergehen und dann halt eben in den Unterschenkel und da eben unter Umständen den Unterschenkel überlasten. Da wäre zum Beispiel eher sinnvoller, eher Richtung Vorfußlauf zu gehen. Ne? Und andersrum bei der Achillessehne eher, so wie du jetzt gesagt hast, über eher Mittelfuß oder Fersenlauf kurzfristig oder kurz- und mittelfristig, je nachdem. Manche passen sich da mit Sicherheit auch automatisch irgendwie an. Hast du konkrete, also weil ich finde, Schrittfrequenz ist ein Thema, was sehr, sehr underrated ist, was einfach, also wo wir über eine Modifizierung sehr, sehr schnell eben andere Parameter eben auch verändern und dadurch eben natürlich dann dementsprechend Last wegnehmen können oder natürlich auch erhöhen können. Aber hast du da praktische Ideen oder wie machst du das, dass du eben die veränderst? Also arbeitest du mit dem Metronom, arbeitest du irgendwie mit Liedern oder also ne, mit einem gewissen BPM oder versuchst du einfach die Leute irgendwie, das den Leuten einfach zu sagen und sie sollen es versuchen umzusetzen? Wie machst du das?
Also ich arbeite tatsächlich nicht mit Metronom oder irgendwelchen Liedern. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ich lasse die dann tatsächlich, ich sage denen, lauf deine gewohnte Schrittfrequenz, sodass du auch ruhig für ein paar Minuten, dass du so merkst, ich bin drin. Und finde den Beat, ja, den Beat, der hinter deinen Schritten liegt. Und jetzt mach den Beat ein bisschen schneller. Ne? Also dass die quasi ihren eigenen Beat, den sie haben, nehmen und den einfach ein ganz kleines Stückchen schneller machen. Ja, manchmal hilft es auch, denen zu sagen, versuch ein bisschen flacher aufzusetzen, vom Fuß her. Das macht es meistens, dann werden die Schritte auch kürzer in der Regel. Das muss man aber ausprobieren. Und dafür sind dann so Laufanalysen wiederum super praktisch, wenn man es mit denen vor Ort ausprobiert, zum Beispiel auf dem Laufband. Ja. Und das, weil man muss ausprobieren, welcher Cue für die Leute funktioniert. Ne? Bei dem einen ist es, dass du wirklich sagst, versuch mal den Fuß flacher aufzusetzen. Bei dem anderen ist, hör dir an. Ne? Also wobei das mit dem Hören funktioniert eigentlich für mich. Also so die Erfahrung funktioniert am besten, weil ne, man kann den Beat hören. Guck mal, dass du den Beat schneller machst. Ja.
Ohne das Tempo zu erhöhen.
Ohne das Tempo zu erhöhen. Ja. Wichtiger Punkt, ja. Ja, absolut. Ne? Also deswegen, das funktioniert auf dem Laufband halt gut, weil das Laufband ist immer gleich schnell. Und da kann man das üben. Ja, dafür sind, also grundsätzlich, auf dem Laufband läuft man immer ein bisschen anders als in der freien Wildbahn. Das ist super wichtig zu wissen. Aber für sowas kann das super praktisch sein, weil die das dann mal so ein bisschen ausprobieren können, weil das Laufband bleibt gleich schnell. Deswegen, da finde ich das super praktisch, ehrlicherweise.
Ja, das ist auch noch ein guter Punkt, den wollte ich dich eigentlich noch so ein bisschen reinbaiten, dass du den vielleicht noch sagst, dass man eben auf dem Laufband unter Umständen anders läuft als normalerweise draußen.
Absolut.
Ne? Also es ist
absolut
ein Setting, die Leute sind wahrscheinlich eh prinzipiell ein bisschen nervös, weil eben ein in Anführungszeichen Profi zuguckt. Man wird vermessen, man wird analysiert.
Ja.
Das sind alles Punkte, die eben das Source verändern können. Deshalb, auch wenn ihr gerade, wenn ihr Physios seid und euch ein Laufziel anschauen wollt, macht bitte das nicht so, dass ihr dann irgendwie, auch wenn ihr selbst eine Trainingsfläche habt, dass ihr die Leute hin und her traben lasst und dann sagt, ah, okay, so sieht der Laufstil aus, die und die Veränderung müssen wir daran vornehmen. Das ist absolut für die Tonne. Die Leute brauchen entweder ein cleanes Setup eben wie auf dem Laufband und selbst da ist es ganz wichtig, dass man die Leute sich einlaufen lässt. Das heißt,
ja,
sie sollen sich ganz regulär, so wie sie es normalerweise immer machen, warm machen, nichts daran verändern, da auch nichts vorgeben, was irgendwie besser sein soll oder schlechter sein soll, sondern wirklich einfach genau ihr Ding machen, dann ruhig wirklich 10, 15 Minuten, je nachdem, wie lange sie auch brauchen und natürlich auch, was realistisch ist, je nachdem, wie lange der Termin natürlich auch dauert, das ist auch immer klar, aber dass man das bewusst hat, dass die Leute warm sind, in Anführungszeichen, dass sie sich in ihrem Tempo befinden, so wie sie normalerweise laufen würden, in ihrem Flow, ne? Jeder, der irgendwie auch mal ein bisschen länger läuft oder längere Distanzen und dass er drin ist, weiß, wie es sich anfühlt, wenn man einfach genau in seinem Tempo drin ist. Und das wollen wir im besten Fall erreichen, damit wir dann überhaupt sagen können, okay, so und so sieht es aus. Das ist auch genau der Grund, weshalb ich, wenn ich jemandem sage, ne, wir machen jetzt mal eine Sprungübung, springe und lande mal auf einem Bein oder wie auch immer, was ich mir angucken möchte, dass ich da jetzt nicht 3000 Cues dazu gebe, sondern einfach nur machen lasse und dann einfach schaue, okay, was ist die natürliche Bewegung, so wie derjenige das macht. Und dann kann man von da aus weiterarbeiten.
Absolut. Ne? Also generell gilt in so einem, wenn ich so Bewegungsanalysen mache, ich lasse die Leute erstmal einfach machen. Ne? Manchmal kann es sein, dass man dann im zweiten Schritt, wenn man die Aufnahmen schon im Kasten hat, ne, und weiß, okay, das ist das, das ist meine Basis für die Analyse. Aber man sieht ja häufig schon Dinge. Ne? Manchmal sind die Dinge so offensichtlich, dass man denkt so, okay, ja, das gucke ich mir aber nochmal genauer an. Ja? Dann lasse ich die zwei, drei Sachen nochmal machen. Ne? Und gerade wenn so im Raum steht, das, was du eben angesprochen hast mit dem Thema Einlagen. Ich habe vielleicht eine Fußdruckmessung gemacht, es geht um ein Fußthema. Und ich sehe schon irgendwie, dass der vermehrt auf der einen Seite deutlich über die Innenkante abrollt. Ein deutlicher Knicksenkfuß. Und zwar deutlich im Sinne von, ich sehe im Seitenvergleich, das sieht irgendwie total anders aus. Ja, und ich sehe vielleicht, das passiert auch sehr schnell, weil grundsätzlich ein Knicksenkfuß finde ich jetzt erstmal nicht so schlimm. Mir geht es halt vor allen Dingen auch darum, wie schnell erfolgt die Bewegung. Weil gerade wenn ich eine Sehnenthematik habe, ist Geschwindigkeit oft auch einfach ein Faktor. Ja, das heißt, kann der die Bewegung kontrollieren oder kann er die Bewegung nicht kontrollieren? Und wenn die Bewegung sehr unkontrolliert erfolgt, dann kann ich mir vielleicht mal anschauen, wie sieht das Ganze aus, wenn ich eher einen stabileren Schuh habe. Oder wenn ich eine Einlage reinlege, macht es einen Unterschied. Und wenn ich das natürlich habe, dann kann ich das aufnehmen. Das heißt, wenn ich einen Patienten habe mit einer Fußthematik, der schon eine Einlage mitbringt, dann gucke ich mir das einmal im Barfuß an, dann gucke ich mir das im Schuh ohne Einlage an und dann gucke ich mir das im Schuh mit Einlage an, um zu sehen, hat die Einlage überhaupt einen Effekt auf die Biomechanik. Das heißt, können wir überhaupt sehen, tut es was? Häufig tut es, wenn man ehrlich ist, nicht ganz so viel. Ja, so aus meinen Erfahrungen heraus habe ich sehr selten jemanden, wo das so krass ist, dass du denkst, wow. Aber da sind wir wieder bei. Manchmal können so kleine 5% Veränderungen auch hilfreich sein. Ja, und gerade wenn der Patient sagt, ich profitiere davon, dann ist das fein für mich.
Voll.
Ist so der ideale, ich sag mal, das ist der ideale Case, wo man wirklich sagen kann, man vergleicht das mal. Man guckt sich das an. Das ist halt vor allen Dingen spannend. Wir haben das sehr häufig gemacht, weil wir haben mit einer Praxis zusammengearbeitet, wo super viele Knie- und Hüft-Taps gemacht wurden, also künstliche Gelenke. Und da haben wir durchaus öfter, dass sich die Beinlänge ändert, weil durch den Einbau des künstlichen Gelenks kann das manchmal sein. Und da ist es halt total interessant zu gucken, dass man mal einen Ausgleich reinlegt und sagt, ändert sich dadurch die Mechanik. Weil wenn ein Bein dann deutlich länger oder kürzer ist, dann kann es sein, dass man zum Beispiel das Knie gebeugt lässt, um das auszugleichen. Also das längere Bein kürzer macht, indem man einfach das Knie gebeugt lässt. Das ist aber potenziell für, das macht vielleicht Schmerzen am Knie. Und gerade wenn es das betroffene Bein ist, das dann auf einmal länger ist, dann kann das dazu führen, dass die Wundheilung schlechter abläuft, dass das alles länger dauert, dass das mehr Schmerzen macht. Und dann ist es total sinnvoll, einen Ausgleich zu nehmen. Und man muss halt gucken, gerade bei so Höhenausgleichen gibt es halt Responder und Non-Responder. Also die, die dann wirklich sich anpassen. Und es gibt die, die einfach weiter so laufen wie vorher, egal ob da genau. was drunter ist oder nicht. Ja, und das muss man halt wissen. Das heißt, in so einem Biomechanik-Analyse-Labor sitzt im Idealfall jemand, der das weiß und der das dann auch natürlich ausprobiert und dann auch eine Empfehlung geben kann. Macht das Sinn, so einen Ausgleich zu machen, ja oder nein? So Höhen, wir hatten im Vorgespräch, glaube ich, drüber gesprochen, ne? So dass dann, oh, hier ist ein Beckenschiefstand, jetzt machen wir mal einen Ausgleich. Wenn ich keine klare Indikation dafür habe, würde ich das niemals machen, weil es ein krasser Eingriff ist in den Bewegungsablauf. Und ich sage immer, wenn jemand kommt, der ist 40 und jetzt stellt jemand fest, du hast seit 2 Jahren Beschwerden, ja, der Beckenschiefstand wird es wohl sein. Denke ich mir mal, aber du bist ja 38 Jahre lang damit rumgelaufen und das war kein Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass das der eine Faktor ist, der das Riesenproblem hat, ist super gering. Ja, das heißt nicht, dass nicht ein beitragender Faktor sein könnte. Ja, aber gerade das Thema Beinlänge ist halt auch so, wenn ich nicht eine Ganzkörper, also eine Beckenbeinaufnahme mache im Röntgen, weiß ich nicht, ob es tatsächlich eine anatomische Beinlängendifferenz ist oder eine funktionelle.
Voll, ganz kurz, muss ich kurz reingrätschen, weil das so wichtig ist, Sarah, was du sagst. Bitte für all diejenigen, die denken, Beinlänge messen zu können mit, ich lege den Patienten auf die Liege und ziehe dann die Füße auf gleiche Höhe und gucke dann, wie das Becken steht oder andersrum. Das ist absolut unverlässlich. Da hat man Studien darüber gemacht, hat es geguckt. Die Leute hatten von Therapeut zu Therapeut einmal auf der einen oder auf der anderen Seite eine Beinlänge, also ein längeres oder kürzeres Bein. Also es hat quasi getauscht, je nachdem, von welchen Therapeuten sie vermessen wurden. Das heißt, die einzige wirklich verlässliche Variante ist, ein Röntgen zu machen von beiden, also von ab Hüfte abwärts quasi und dann eben zu schauen, wir messen das, ne, und sehen, ist da wirklich ein Unterschied. So, sorry.
Genau. Ja, und das ist das. Und man muss ja dazu sagen, alle Unterschiede, die so bis, ich glaube, 1,5 Zentimeter sind, nicht klinisch nicht relevant in der Regel. Ja, also das muss man ja auch noch dazu sagen. Ja, dementsprechend muss man da super vorsichtig mit umgehen. Zusätzlich kommt ja noch dazu, das wissen wir aus so Kadaverstudien, dass die Form, also oft geht man ja vom Becken aus und von der Spina iliaca posterior superior, das ist quasi so ein Knubbel hinten am Becken, da macht man so einen Vorlauftest und guckt, wo steht der und so. Wir wissen aber, dass wenn man sich so ein Becken anguckt, dass zwischen rechts und links diese Punkte auch unterschiedlich hoch liegen können. Ja, dementsprechend, da kommen super viele Variablen dazu. Und ich habe in der biomechanischen Analyse auch Haltungsanalysen gemacht, so 3D-Scans und so. Und das kann einem Hinweise geben, ja, aber es ist nicht so, dass ich mir das jetzt angucke und sage, ja, also das Becken steht ja total schief. Kein Wunder, dass der Rückenschmerzen hat, ne? Also das würde ich niemals machen und ich weiß auch, meine Kollegen würden das nicht tun, weil man das so einfach nicht herleiten kann. Es gibt keinen Ursache-Wirkungszusammenhang dazwischen so direkt. Es ist einfach ein Puzzleteil, was ich mitnehme. Ja, ich gucke mir das an, ich sehe das und dann sehe ich das auch, wenn derjenige sich bewegt und hat das einen Einfluss auf die Beschwerden, die derjenige hat. Ja, das heißt, ich muss es immer übertragen. Ich sehe das super häufig zum Beispiel bei Fußdruckmessungen, die werden dann statisch gemacht. Ja, aber wie oft habe ich schon jemanden gehabt, der statischen Knick-Senkfuß hat vom Draufgucken, aber in der Dynamik kriegt er das gut kompensiert über Muskulatur. Das heißt, da sehe ich überhaupt nicht, dass da irgendwie vermehrte Bewegung in die Richtung ist. Das heißt, ich muss immer gucken, für was ist es relevant. Wenn ich jemanden habe mit Plantarfaszitis, also siehe Schmerzen unterm Fuß, und das ist jemand, der hat einen stehenden Beruf, dann ist das relevanter, als wenn ich jemanden habe, der viel in Bewegung ist oder viel sitzt. Ja, dementsprechend, das ist immer, man muss es immer im Kontext betrachten, den Patienten im Kontext betrachten, was braucht er in seinem Alltag.
Voll. Also so viele wichtige Punkte. Und bevor wir jetzt gleich nochmal auf jeden Fall auf das Thema EMG-Messung eingehen, weil das auf jeden Fall noch was ist, worüber ich nochmal sprechen wollte. Gerade dieser Punkt, gerade bei Sportlern, dass wir uns das Ganze in Bewegung angucken, ist so immens wichtig. Ja. Ich habe so häufig Leute in den Schmerzanalysen sitzen, die sagen, ja, mein Arzt hat meine Statik sich angeschaut und hat gesagt, ich habe ein X-Bein, Knicksenkfuß, was auch immer es ist, und daher kommen die Schmerzen so. Und dann hat sich das im, dann frage ich immer, okay, wie hat er sich das angeguckt? Und dann sagt er, ja, ich muss mich ausziehen, habe ich da hingestellt, und dann hat er das eben gesagt. Und Leute, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Sarah, es ist so wichtig, gerade beim Sport, es kann sein, dass jemand völlig, in Anführungszeichen, ich sag's jetzt mal so, verlottert dasteht, also komplett ohne irgendwie Körperspannung gefühlt, die Füße knicken nach innen, also wir haben eben so einen Knickfuß, die Schultern hängen, man würde ihn angucken, würde sagen, boah, sieht das nicht unbedingt danach aus, das könnte irgendwie Höchstleistung irgendwie bringen. Und dann geht er in den Sport rein und ist eine absolut tierische Maschine. Der Körper ist unfassbar gut kontrolliert. Genau das, was du gesagt hast, er knickt nicht mit dem Fuß mehr ein, sondern das Fußbett ist stabil für genau die Anforderungen, die er braucht. Und deswegen müssen wir uns sowas im Endeffekt im Kontext angucken, ne? Und ich, selbst da können wir ja noch sehen, oder können wir nicht hundertprozentig sicher sein, weil es kann sein, dass allein dieses das Umfeld im Sport mit im Training, im Spiel nochmal so viel was ausmacht in der Art, wie sich jemand bewegt und wie er sie, ne, wie motiviert er ist, wie er seine Gelenke kontrollieren kann, wie viel Effort er reinbringt in einzelne Bewegungen, in Kontrolle von Richtungswechseln, Sprüngen, Landungen und so weiter, was seinen Körper angeht. Und wenn ich mit ihm da Trockenübungen mit spring mal dahin und lande mal so und ich gucke mir das Ganze an, barfuß und sowas macht, dass das nochmal einen riesen Unterschied machen kann. Aber wenn sich jemand, also gerade, es ist leider so ein typisches Ärzte-Thema, deswegen muss ich da nochmal draufhauen, gerade wenn sich dein Arzt sich nur angeguckt hat, wie du irgendwie vor ihm gestanden hast und dann gesagt hast, ah, okay, da und da kommen deine Schmerzen her, das ist für die Tonne. Das ist absolut für die Tonne.
Das bringt einem halt nichts. Außer man ist wirklich jemand, der viel nur steht. Ne? Das ist eine andere Nummer, aber das haben wir ja selten. Oder seltener. Und gerade das Thema, ich finde statische Beinachse ist so ein wichtiges Thema, weil die Leute kommen dann und sagen, ich habe ein X-Bein und kommen dann mit Knieschmerzen. Also ne, statisch einfach, die stehen vor dir und die haben einfach ein X-Bein. Ne? Das ist eine Abduktion im Knie, fertig. Ja? Und die sind dann oft so total niedergeschlagen, weil sie sagen, naja, also ne, ich soll das jetzt quasi wegtrainieren. Ne? Aber ich sag mal, das, was du anatomisch hast, kannst du nicht wegtrainieren. Du kannst ein anatomisch gewachsenes
X-Bein, dann wird das schon,
nicht wegtrainieren. Und das musst du auch nicht. Ne? Da kommt wieder dieses Argument, du bist jetzt 40 Jahre damit rumgelaufen, hast keine Probleme gehabt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das die einzige Ursache ist, ist total gering. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht deine Chance erhöht hat, dass die Probleme gekommen sind. Aber das ist nichts, woran wir uns jetzt aufhängen müssen. Viel wichtiger und interessanter ist für mich, kann jemand dann im Laufen oder in Richtungswechsel oder was diese Beinachse, die er hat, halten? Also das heißt, ist eine gute Kontrolle da? Und dann ist, ja, dann führt er das Knie in dem X-Bein im Laufen. Ja, aber das bringt er halt mit. Aber wenn derjenige das gut kontrollieren kann, dann ist das für mich fein. Dann ist das für mich auch nichts, was ich kommentieren muss, ja, sondern dann sage ich, ja, das hast du, das bringst du mit, wunderbar, aber guck mal, kriegst du super gut geführt, habe ich gar kein Problem mit. Dann habe ich andere, die haben eine super gerade Beinachse und dann lasse ich die loslaufen und du denkst dir so von außen, hui, da ist aber richtig viel Bewegung, die nichts mit Vortrieb zu tun hat, ja, sondern die Bewegung, die geht überall hin, aber nicht nach vorne. Dann ist das natürlich was, wo ich A, super ineffizient bin, weil die Energie geht dahin, dass mein Knie auf die nach innen ins X-Bein geht, dass meine Füße nach innen kippen. Ich verliere also sehr viel Energie da rein. Und natürlich habe ich dann eine vermehrte Belastung auch in die Richtung. Und dann kann ich, wenn ich jetzt weiß, ich habe jemanden, der mit dem Knie Probleme hat, dann macht das schon Sinn, daran zu arbeiten, dass derjenige diese Energie, also A, das gut halten kann und die Energie eher nach vorne in den Vortrieb schicken kann. Ne? Von daher, das ist, finde ich, super wichtig, nochmal aufzuschlüsseln. So eine anatomische Beinachse, die bringen wir halt mit. Die können wir halt auch nicht verändern in dem Moment.
Voll. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen gemein, wenn wir so häufig sagen, naja, das ist halt eine Sache, die kommt halt auch einfach sehr, sehr extrem auf die Person an. Die ist unfassbar individuell, weil das, was du jetzt gesagt hast, ne, wo kann ich unterscheiden, ist das jetzt ineffizient, wie derjenige sich bewegt, weil das so ein Schlabbermann ist, wo die Knie irgendwie, ne, Tango spielen, während er sich irgendwie einfach nur versucht, nach vorne zu bewegen. Oder ist es gewollt, weil. Kann man jetzt wie das Gegen- oder ein zusätzliches Argument irgendwie dranpacken, wenn wir jetzt uns die Top-Sprinter angucken, wenn wir jetzt einen Usain Bolt oder so jemanden sehen, dann sehen wir beim Start zum Beispiel, dass die Knie auch eine Adduktion machen. Das heißt, sie kommen auch in so eine X-Men-Stellung, weil die Beine nach innen ziehen und weil das scheinbar einfach eine Kompensation ist, wie die schneller den Kniehub hinbekommen und dann eben auch, also die
Über die
Adduktoren scheinbar einfach
Adduktoren,
irgendwie,
genau.
genau,
Ja.
einfach die noch mitarbeiten können in dieser Bewegung und dann eben bei Knieextensionen beziehungsweise Hüftextensionen dann wieder helfen können und das einfach vorteilhaft ist und wo früher alle aufgeschrien haben. Und jetzt haut man direkt nochmal einen super Nerd-Fact drauf, weil ich jetzt gerade wieder einen Podcast bei Jack Tura über, wo sie auch über Kreuzbandrisse gesprochen haben, den angehört habe und da war ein super spannender Aspekt mit drin war. Wir wissen ja mittlerweile, dass das nach innen Knicken des Knies, also diese Valgusstellung, wo wir früher immer gedacht wurde, ah, okay, das ist ein ultra großer Risikofaktor für Kreuzbandrisse, dass das eigentlich gar nicht so relevant ist. Und was da super, super spannend war, die haben Analysen gemacht. Zum einen, da ging es eigentlich um Achillessehnenrisse. Vielleicht auch einfach nochmal der Podcast super interessant, den nochmal anzuhören. Aber die haben eben auch, also die haben so Videoanalyse gemacht von Achillessehnenrissen, haben sich angeschaut, in welchem Winkel treffen die auf. Und dann quasi auch in den Zusammenhang gesehen, wann aus Studien eben sich angeschaut hat, wann reißt die Achillessehne, also quasi wie lang braucht die bei einer gewissen Last, um zu reißen, sozusagen. Um dann sozusagen wie zu rekonstruieren, wann war der Zeitpunkt sozusagen, wann ist die Sehne tatsächlich gerissen und um zu sagen, okay, in dem Winkel ist das passiert, so, ja.
Wie können die das denn machen? Außer wenn die, also das, ich frage mich gerade, wie das gehen soll, wenn du nicht dabei bist, währenddessen das reißt.
Naja, wie gesagt, über die Längenveränderungen von der Achillessehne in Studien, wo man tatsächlich einfach geguckt hat, wann reißt eine Sehne, bei
Also in
welcher
vitro
Längenveränderung
dann.
sozusagen. Genau.
Ah ja, okay.
Ähm,
Okay,
genau,
alles klar.
da, also das ist natürlich, also der war schon sehr, sehr bewusst, was die Limitationen da so sind, aber man konnte dadurch, also da ging es wirklich um Welten sozusagen, wo man sagen konnte, okay, da ist die Sehne gerissen und dass man eben dann nicht mehr sagen kann, okay, wenn wir den und den spitzen Winkel haben, dann reißt die Sehne auf jeden Fall sozusagen, sondern dass das quasi erst danach kam. Respektive, um das vielleicht noch ein bisschen deutlicher machen, weil das gerade, glaube ich, ganz schön verwirrt klang, wenn wir früher dachten, eine extreme Valgusstellung führt zu einem Kreuzbandriss, dann konnte man Unter anderem konnten die über solche Studien oder über solche Bewegungsanalysen zeigen, dass in dem Moment, wo wir diese starke Valgusstellung haben, die wir teilweise natürlich sehen bei Kreuzbandrissen, also in diesem Moment, wo ein Kreuzband reißt, dass das aber schon der Zeitpunkt war, wo das Kreuzband schon längst gerissen war.
Ah, so meinst du.
Weil man eben weiß, okay, ins Kreuzband braucht, ich habe keine Ahnung mehr von den Werten, 0,278 Sekunden in der und der Belastung, um zu reißen. Also wenn man sieht, okay, da passiert schon was im Knie in der Hinsicht. Und dieser Valgus-Moment, also wo wir dann in so einer krassen X-Beinstellung standen oder die Person dann da drin stand, da war das Kreuzband ist sehr, 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 sehr sicher, einfach weil wir das daraus aus der Konstruktion schon wissen, schon gerissen. Und es war dann eben nicht die Valgus-Stellung, die dafür verantwortlich war, dass das Kreuzband reißt, sondern
Ah,
eben,
spannend.
wissen wir ja
Ja.
mittlerweile, die Translation, also wo dass der Oberschenkel nach vorne wandert, beziehungsweise der Unterschenkel quasi stehen bleibt, so. Dass das das Problem ist sozusagen. Das mal so als ein Ding.
Ja, das ist ja viel, ne? Also was ich noch weiß, war, dass das halt auch viel, also wir wissen ja mittlerweile, dass es vor allen Dingen eher streckungsnah, wenn wir sehr streckungsnah landen, ne, die Hamstrings nicht so gut unterstützen können, die Schublade zu verhindern.
Genau.
Solche Faktoren sind da natürlich auch mit entscheidend. Ja.
Aber
Ja.
fand ich, ist mir nur gerade in den Kopf gekommen, fand ich super, super spannend.
Super
So,
spannend, ja.
Thema EMG würde ich gerne noch mal kurz anreißen, auch wenn wir schon wieder über eine Stunde sind. Aber das ist eben auch was ja sehr, sehr, also so ein bisschen gebutschert wird, wo ich immer so ein bisschen die Krise kriege, wenn ich das sehe, was für Schlüsse daraus gezogen werden. Hast du damit Erfahrung gemacht, wenn EMG-Messungen gemacht werden? Also EMG misst ja quasi die Aktivität oder die elektrische elektrische Reize sozusagen, die eben, die man dann, wo man so Elektroden auf den Muskel packt und der dann, wo man dann quasi angezeigt werden kann, dadurch in Anführungszeichen, wie die Aktivität des Muskels zumindest an der Stelle eben ist. Und darauf basierend werden dann eben sehr, sehr häufig dann eben irgendwelche Aussagen getroffen, wie typischerweise Patellaspitzensyndrom, das wird der Vastus medialis, also der innere Anteil des Quadrizeps, dieser tränenförmige Muskel, wenn der sehr ausgeprägt ist, wird gemessen und dann meistens noch die anderen Köpfe, aber meistens im Vergleich zum Vastus lateralis, also dem äußeren Kopf. Quadrizeps besteht ja aus 4, beziehungsweise je nachdem, wie man sieht, 5 Köpfen. Dann werden quasi Rückschlüsse daraus gezogen, was man jetzt eben machen muss, und dann werden die wildesten Übungen sich irgendwie aus dem Hintern gezogen, wo dann irgendwie mit nach außen, also mit in Außenrotation befindlichem Knie dann irgendwie Knieextension gemacht wird, um irgendwie den Vastus medialis irgendwie mehr zu aktivieren, weil sehr, sehr viele Leute immer noch der Meinung sind, dass der Vastus medialis, also der innere Anteil, schuld an sehr, sehr vielen Problemen der Menschheit, inklusive dem fehlenden Weltfrieden ist, und man dann deswegen den unfassbar wichtig trainieren muss.
Also, okay, da steckt doch schon viel drin. Grundsätzlich erstmal, ich finde, EMG ist ein super geiles Tool, wenn man weiß, wie man es einsetzen muss. Ja, ich liebe EMG und ich habe da so gerne mitgearbeitet, sowohl in der Analyse als auch in der Therapie hinterher. Wenn man es da einsetzt, wo es hingehört, und das ist, glaube ich, das, was du gerade kritisierst, und dann würde ich dir gar nicht komplett widersprechen.
Aber ein bisschen.
Ein bisschen schon.
Okay.
Also, weil was misst so ein EMG? Ein EMG misst, das wird in Mikrovolt gemessen, weil der Strom da sehr, sehr klein ist, der da fließt. Das heißt, wir messen die Spannungsveränderung. Das heißt, wir können sehen, ist der Muskel an oder ist er aus? Also ist er aktiv oder nein? Oder nicht? So. Und wir können sehen, wie hoch ist die Aktivität? So. Das Wichtige dabei zu wissen ist, dass Kraft nicht immer mit Aktivierung korreliert. So, ja, also wir können nicht sagen, nur weil die Kurve, die ich da sehe, hoch ist, ist auch die Kraft hoch. Ja. Wir können nur sagen, ist der Muskel an oder aus und wie an ist er und wie aus ist er. Ja, und wenn ich wissen will, wie ist es im Vergleich, also Vastus lateralis, Vastus medialis, dann macht es Sinn, dass ich vorher mit einer, man nennt das MVC, Maximum Voluntary Contraction, arbeite. Das heißt, dass ich einmal sage, was kann der Muskel maximal anspannen? Ja, sowohl der eine als auch der andere. Und dann gucke ich im Verhältnis bei verschiedenen Bewegungen, wie an ist der Muskel, ja oder nein. Ne? Also, und mir muss bewusst sein, dass je nachdem, wo ich die Elektrode hinklebe, einen Zentimeter weiter unten oder einen Zentimeter weiter oben, oder ich klebe das nicht parallel zum Faserverlauf, sondern irgendwie anders, dass ich dann andere Messergebnisse bekomme. Ja, das heißt, das ist durchaus anfällig für Messfehler, das ist das eine. Und man muss wissen, wie man es richtig einsetzt. Wenn ich jemanden habe, nach einer Knieverletzung, ist das super hilfreich. Gerade nach Operationen habe ich häufig eine Hemmung des Quadrizeps und eine Hyperaktivität der Hamstrings, Oberschenkel, Rückseite. Wir haben ganz häufig, dass da so eine Umkehr stattfindet, dass die Leute versuchen, über die Hamstrings das Knie zu strecken. Ja? Und das kann ich damit aufzeigen und super schön sichtbar machen, was für die Patienten auch oft super eindrücklich ist. Und ich kann es zu Trainingszwecken nutzen. Das heißt, ich kann sagen, guck mal, die Kurve hier, der Balken, ich will, dass du den, das muss angehen. Und das da hinten, das muss aus sein. Und dann kann man das mit denen, gerade dieses Thema Co-Kontraktion und so, kann man super gut wegtrainieren. Gerade nach Verletzungen, mega gut. Nach Muskelfaserverletzungen sehen wir super häufig, da wird ja dann im Profisport Ultraschall, MRT gemacht, sieht alles gut aus, du klebst eine Elektrode drauf und siehst, ja, der Muskel feuert aber noch nicht, weil der Körper noch schont. Dann kann man das total gut auftrainieren. Und da haben wir manchmal auch, also habe ich auch schon erlebt bei Patellaspitzensyndrom, jetzt muss ich überlegen, ob es bei Patellaspitzensyndrom oder bei Knie, ich sag mal bei Kniebeschwerden im Allgemeinen, also kann auch ein patellofemorales Schmerzsyndrom gewesen sein, dass man manchmal schon eine deutliche Diskrepanz sieht zwischen Vastus lateralis, Vastus medialis. Da gucke ich mir bei meinen Seitenvergleich an. Und wenn ich jetzt sehe im Seitenvergleich, oh krass, auf der einen Seite sehe ich schon, dass da irgendwie sehr, sehr wenig kommt, dann kann ich das mal mit in die Therapie aufnehmen. Ja, aber, und jetzt kommt das Aber, und da stimme ich dir wiederum zu, das ist nicht der entscheidende Faktor. Ich muss jetzt nicht dafür sorgen, dass die beide gleich aktiv sind. Das ist nicht das Ziel. Aber wenn ich sehe, der macht eine Kniebeuge und der Vastus medialis ist einfach quasi aus, da passiert quasi nichts, der Vastus lateralis ist aber on fire, dann ist es schon was, worüber wir reden müssen. Aber ich spreche jetzt nicht davon, dass der eine Balken irgendwie so 10% höher ist als der andere. Ne? Da müssen wir nicht, also das ist dann, dann hat man, wer so therapiert, hat EMG nicht verstanden.
Also ich bin voll bei dir, gerade was so, wenn es um Inhibierung geht, wenn es um Hemmung geht, eben auch, also klar, Kreuzmann ist so ein Klassiker, ne? Irgendwie OP gehabt, das Nervensystem will einfach absolut nicht, dass du das Knie irgendwie versuchst zu strecken und der Quadrizeps ist quasi gefühlt aus. So, wenn du ihn zwingst, beim Gehen zum Beispiel, da geht es dann einfach in der Kette, weil es dann nicht anders geht. Da hast du ja auch eine gewisse Vorspannung und sowas oder Voraktivierung. Aber wenn du es isoliert machen sollst am Beinstrecker, was ja meistens ist, jemand irgendwie drückt ein bisschen dagegen, da funktioniert es dann auf einmal nicht. Und da dann eben zu sagen, oder eben generell bei einer Neuro-Reha kann es sehr, sehr sinnvoll sein, wenn einfach Muskeln nicht mehr richtig angesteuert werden, dass man dann eben quasi so ein direktes Feedback bekommt, weil das ja eben auch häufig sehr, sehr schwer ist. Und das kann man ja in der Basic-Variante schon so machen, dass man eben eine Hand auf den Muskel legt und einfach, wenn man dann eine gewisse Kontraktion hat, dann eben sagt, du spürst jetzt, ne, wie der Muskel macht. Ja. Das Gefühl, das wollen wir reproduzieren. Und das hat man eben über das EMG in schlau und in anschaulich. Da kann ja eben auch dieser Punkt, dieser Bias, dass wir Menschen eben, wenn wir solche technologieunterstützten Sachen haben, das total geil finden und das Gefühl haben, dass das jetzt irgendwie nochmal eine bessere Therapie ist, weil es eben auch so einen gewissen Technologie-Bias gibt, ne, dass wir neue Sachen automatisch oder neue Technologien automatisch irgendwie gut finden oder denken, dass es irgendwie besser wäre als herkömmlich, in Anführungszeichen, konservativ, ohne, wie auch immer. Dafür kann das dann eben auch ein guter Nutzen sein, wenn man mehr Buy-in bekommt bei den Leuten, ne? Und die Patienten dann eben merken, okay, ich mache hier super High-End-Shit mit meiner Therapeutin und meinem Therapeut. Da muss ich richtig Gas geben, damit das gut funktioniert. Das scheint richtig, richtig krass zu sein, ne? Auf der anderen Seite, genau das, was du eben sagst, dass man da sehr, sehr genau aufpassen muss, wie man es anwendet und dass da Messfehler unter Umständen sehr, sehr großer Faktor sein können. Also gerade, wo klebt man die Elektroden hin, dass man da wirklich ein fixes System hat, definitiv. Dann wissen wir auch von EMG-Messungen, dass es halt eben vor allem oberflächennahe Fasern logischerweise halt misst und dass tiefere Fasern und Muskeln werden schon auch unterschiedlich angesteuert in ihren unterschiedlichen Fasern, dass man das nicht mit abbilden kann. Man kann nicht einen kompletten Muskel mit Elektroden bekleben. Das heißt, man braucht da, würde ich mal sagen, auch sehr, sehr viel Übung, wie man das anwendet, um dann eben auch dann die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Und es gibt einen Kniephysio, dem ich folge auf Insta, der auch unfassbar hart in der Evidenz ist und da das alles extrem kritisch überprüft und eben auch bei sehr, sehr vielen Studien eben auch sehr deutlich dazu sagt, wann da im Prinzip Garbage in, Garbage out ist, also wo nur Müll reingesteckt wird in die Studie und dann eben auch nur Müll rauskommt. Und der eben gerade auch bei solchen EMG-Sachen sehr, sehr kritisch ist und wenn wir dann eben sagen, okay, ne, was ist Mediales, was ist Laterales oder Rectus Femoris oder Intermedius, welcher feuert jetzt mehr, welcher feuert weniger. Am Ende ist es der Quadrizeps oder ist die Aufgabe des Quadrizeps an der Quadrizepssehne über die Kniescheibe, an der Patellasehne den Unterschenkel zu strecken. Und das müssen wir trainieren. Das heißt, es wird in Anführungszeichen relativ egal sein, ob das jetzt geschieht durch eine Beinpresse, eine Kniebeuge oder was auch immer. Natürlich abhängig von Schmerzen, bla bla bla, ne? Aber es ist jetzt nicht notwendig, irgendwelche super fancy Übungen sich zu überlegen, wo wir jetzt vielleicht eben unserem Kabelzug hinstellen und dann in so einem halb nach außen gedrehten Winkel dann irgendwie versuchen, Kniestreckung irgendwie zu machen, damit wir den Medialis mehr ansteuern, weil das Setup so instabil ist, dass wir dadurch eben insgesamt deutlich weniger Aktivierung haben, es dann definitiv sinnvoller ist, einfach generell die Person im Quadrizeps stärker zu machen und man natürlich dann auch ein bisschen darauf achten kann, dass man dann vielleicht eben die Füße ein bisschen enger oder ein bisschen weiter positioniert, je nachdem, was man dann irgendwie erreichen möchte. Aber das ist sehr, sehr, also dass häufig zu viel Fokus auf diese Sachen gelegt wird, gerade beim Quadrizeps, wo trotzdem am Ende vier Köpfe die gleiche Funktion haben, mal vom Rectus Femoris an der Hüfte abgesehen.
Ich glaube, ich würde würde da spezifischer reingehen und sagen, es kommt auf den Zeitpunkt an. Am Anfang der Reha, finde ich, hat das Sinn. Mhm. Wenn wir darüber sprechen, hat er eine gute Ansteuerung? Ja, nein. Und ich sehe, der hat keine gute Ansteuerung. Bleiben wir mal beim Vastus medialis. Die Ansteuerung ist richtig schlecht. Wir sehen da, also gerade auch im Seitenvergleich, da kommt nicht viel. Dann ist es total sinnvoll. Und ja, dann arbeite auch ich mit, dreh mal den Fuß ein bisschen nach außen. Ah, guck mal, so geht's besser, weil es ist immer das Ziel, dass derjenige nicht an das EMG-Gerät gebunden ist, sondern der kommt, wir machen das, wir sehen, guck mal, wenn du die Übung so und so machst, dann kriegst du den ein bisschen mehr aktiviert. Jetzt machen wir die Augen zu, probier's nochmal. Ich kann gucken, ah ja, funktioniert immer
genau,
noch.
Das Gefühl die verknüpfen mit nach Hause. Damit, ja. Mhm.
Genau, voll. Weil derjenige nimmt ja nicht einen Bildschirm mit nach Hause, ja, sondern derjenige geht nach Hause, kriegt Übung. Im späteren Reha-Verlauf, wenn es um Kraft geht und so und die Ansteuerung dann da ist, da bin ich voll bei dir. Also so ein EMG-Training ist übrigens auch nichts, also außer wir befinden uns jetzt in der Neuro-Reha vielleicht, was du jetzt über 18 Wochen machst. Auch das ist schon vorgekommen, je nachdem habe ich auch Leute schon länger begleitet, ja. Aber gerade wenn wir jemanden haben, wo wir sehen, okay, nach einer Verletzung, dann manchmal reichen 1-2 Sessions, ganz häufig, die Verknüpfung ist wieder da und dann braucht er das nicht mehr, ja. Dann kann man das nochmal überprüfen, ob alles fein ist und dann ist gut, ja. Gerade auch beim Thema Achillessehne, super spannend zu gucken, so Leos, Gastrocnemius, Medialis, Lateralis, je nach Fußposition ändert sich ja auch die Aktivierung in den einzelnen Anteilen. Und wenn ich gerade sehe, ich habe jemanden, wo ein Teil der Gastros stark atrophiert ist, auch im Seitenvergleich, dann kann so ein EMG mal Sinn machen, um auch mal zu gucken, hey, ist das, was ich von außen schon so denke, ist das wirklich vorhanden? Mhm. Oder ist es einfach nur, wir müssen das Ding auftrainieren? Ist da wirklich ein Ansteuerungsthema? Und dann kann ich das einmal diagnostisch einfach anschauen, dann in Training übersetzen und sagen, okay, guck mal, hier sehen wir, so kannst du es besser ansteuern, nimm das mit und dann ist das EMG eigentlich nicht mehr Teil der Therapie. Ja, das ist vor allen Dingen, also EMG ist aus meiner Sicht ein Tool für den Anfang der Reha. Das hat nichts im späteren Belastungsaufbau, dann nur zu diagnostischen Zwecken, um nochmal zu gucken, okay, ist alles eingebunden, so wie wir uns das wünschen oder nicht. Aber ansonsten hat das in der späteren Reha für mich keine Relevanz.
Ja. Ich denke, das kann ich auch so stehen lassen.
Stimmst du mir nicht ganz zu?
Doch, doch grundsätzlich schon. Meine Erfahrung ist einfach, dass es zu häufig falsch oder nicht gut eingesetzt wird oder mit zu viel Sicherheit eine Begründung darauf basiert. Weißt du, wie ich meine? Also, dass das einfach zu, also so wie du es ja auch siehst, und das war mir natürlich klar, weil ich ja schon ein bisschen kenne, wie du das Ganze angehst, dass man das als ein Tool zusätzlich nutzen kann und das eben nehmen muss und dass man das in Kontext setzt und dass es am Ende immer ein Puzzle ist, wo man eben dann dieses eine Ding reinsetzt, aber dass man da eben, dass einem auch einfach die Limitationen davon sehr, sehr bewusst sein müssen. Und das ist einfach die Erfahrung, also nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn das eingesetzt wurde, sondern dass es sich eben dann, dass die Leute sowohl die, also vor allem einfach die Therapeuten, weil es natürlich, also ne, braucht man ja nicht verhehlen, das ist geil, ich hätte auch damit gerne gearbeitet, weil ich es spannend finde, einfach auch zu testen, weil wir Bewegungsnerds sind und eben gucken wollen, wie feuert ein Muskel, wie ist es vielleicht, wenn ich die Elektrode da oder dahin klebe und lauter solche Sachen. Aber dass wir das eben trotzdem nicht auf den Patienten übertragen, sondern unsere Nerdigkeit eben bei uns behalten. Und das eben dann und dem Patienten quasi das Gesamtbild bestmöglich vermitteln und dass wir dann eben auch, genauso wie du es gesagt hast, am Anfang der Reha unter Umständen dann den EMG nutzen, um zu zeigen, hey, guck mal, so fühlt sich das an, jetzt machen wir das super gute Sache, so machen wir das jetzt nochmal mit Augen zu, so, wie fühlt sich das jetzt an? Ja, okay, das passt mit dem, wie das EMG ausschlägt. Dieses Feeling wollen wir behalten, wir üben das jetzt noch ein paar Mal und das nimmst du jetzt mit und machst das eben weiter, damit wir diese Ansteuerung damit verbessern können. Ja. Und ich glaube auch, dass es gerade für verschiedene gerade vielleicht auch für kleinere Muskeln oder also kleinere Muskeln, gerade so Fußgeschichten mit Peroneus, mit Tibialis posterior unter Umständen, solche Sachen da gerade vielleicht auch in der Neuroreha oder auch nach so Sprunggelenksthematiken, wenn man die Muskeln mal wirklich versuchen möchte anzusteuern, dass das da ganz sinnvoll sein kann, wenn man die halt eben gut treffen kann. Das ist ja das Wichtige.
Tibialis posterior.
Genau,
nicht.
Also
Den kannst du vergessen.
Das ist klar, aber ich meine, so von der Idee
da
her.
Da muss ich kurz reingehen.
Nee, ich weiß. Deswegen aber sage ich ja von der Idee her, dass man eben in solchen Geschichten, wenn es um Sachen geht, wo es um die Handstollen geht, die prinzipiell eh schon schwerfällt, weil das Knie strecken kann jeder, sag ich mal. Ne? Also nach einer OP kann es kritisch sein oder nach einer Verletzung kann es kritisch sein. Aber das Knie strecken grundsätzlich kann jeder. Den Tipost oder den Peroneus anzusteuern, nicht unbedingt. Ne? Nur um das nur so als Beispiel zu nehmen und da halt eben, um sowas dann wieder anzuregen, kann ich mir das in verschiedenen Szenarien ganz gut vorstellen. Aber wie du halt sagst, im späteren Verlauf kann das dann einfach nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium sein. Weil auch da ist ja auch wieder Vorher-Nachher-Vergleich haben wir nicht in den allermeisten Fällen. Das heißt, haben wir vielleicht eh schon bei einer Person, wenn wir das vorher mal gemessen hätten, links mehr Vastus laterales irgendwie Aktivität im Vergleich zu rechts, einfach nur aufgrund von Rechtsbein, also ne, Rechtsfuß versus Linksfuß dominant und sowas.
Ja.
Also da gibt es ja auch Sachen, einfach, also Faktoren, die da mit reinspielen. Deswegen ein Tool für mich. Ich habe noch nie, glaube ich, das Bedürfnis gehabt, irgendjemand irgendwo hinzuschicken und zu sagen, hey, lass da mal eine EMG-Messung machen. Also jetzt, der jetzt irgendwie bei mir im Coaching angefragt hat oder im Coaching war, wo ich gesagt habe, das musst du nochmal machen mit Patella- oder Achillessehnenschmerzen. Wenn man natürlich als Physio mehr Sachen betreut, gerade eben auch vielleicht Post-OP-Sachen, gerade Kreuzband oder was Ähnliches, da kann ich es mir schon vorstellen, dass man das dann vielleicht unter Umständen nochmal macht. Aber das vielleicht noch als abschließende Gedanken von dir.
Ja, eine Sache würde ich da noch anfügen. Ich würde niemanden einfach nur zur EMG-Analyse schicken. Ganz selten. Also das ist maximal, wenn wir jemanden haben nach Muskelfaserriss, wo einfach ganz klar ist, okay, es geht wirklich nur darum, kriegt er den Muskel angesteuert? Ja, nein. Wie sieht das aus? Du musst es immer mit einer Bewegungsanalyse kombinieren. Weil ich muss wissen, wie bewegt sich derjenige. Wenn ich zum Beispiel, weiß ich jetzt mal, nur das EMG sehe im Gang und ich sehe, die was, die machen ja gar nichts auf der einen Seite, dann würdest du ja denken, der hat ein Ansteuerungsproblem. Du denkst so, der Muskel ist aus. Habe ich auch schon gesehen übrigens. Ne? Gar nicht so selten, dass du im Gang nach irgendwelchen Knieverletzungen siehst, die was, die sind quasi aus auf der betroffenen Seite. Und ich so, hä? Und dann siehst du den laufen und der setzt quasi im Gehen auf mit gestrecktem Knie, also Genurecurvatum. Dann ist es ganz logisch, dass die, was sie aus sind, weil die haben nichts zu tun. Ja, weil da ist kein Beugemoment, wo die gegen arbeiten müssen.
Zieht sich mit den Hemmis über sich drüber sozusagen.
Korrekt, ja. Und das auch sowas kommt vor. Und deswegen muss ich das immer mit der Bewegungsanalyse kombinieren, weil ich wissen muss, macht der Muskel gerade irgendwas, was völlig freaky ist? Ja, weil eigentlich die Bewegung sieht normal aus, ja. Oder passt die Ansteuerung zu dem, wie derjenige sich bewegt? Also zum Beispiel, wenn ich eine vermehrte Aktivierung der Wadenmuskulatur sehe, ja, wenn der schon, keine Ahnung, direkt nach Fußaufsatz die Ferse anhebt und auf dem Vorfuß unterwegs ist, ist vollkommen normal, dass die Wade fast über den gesamten Gangzyklus, also über die Standphase, an ist. Ja, und deswegen ist es super wichtig, du kannst das nicht voneinander trennen. Du musst dir immer gleichzeitig auch die Bewegung angucken. Also reine EMG-Analysen, außer wir haben jetzt, wie gesagt, so direkt nach OP kann der Knie strecken und kriegt er den an? Ja, nein, das ist eine andere Nummer. Da funktioniert das, keine Frage. Aber ansonsten bitte immer in den Kontext setzen. Ansonsten ist die Aussagekraft so schwierig, weil Bewegungen so komplex sind. Ich muss mir das im Vergleich miteinander angucken können.
Voll. Super gut gesagt. Sarah, wenn wir das Thema noch wrap-upen wollen, oder wollen wir es noch wrap-upen, ich weiß nicht, irgendwie nochmal zusammenfassen oder abschließende Worte, was würdest du noch sagen? Ich glaube, ich habe genug erzählt heute.
Also, ich finde, Bewegungsanalysen haben ihre Berechtigung. Ja, es gibt Indikationen, wo das total sinnvoll ist. Wir haben darüber gesprochen, Return to Sport. Wir haben darüber gesprochen, wenn es sehr komplexe Krankheitsbilder sind, wenn eine Beschwerdepersistenz ist, wo aber man sagen kann, die Reha ist gut gelaufen. Ja, also nicht, ich habe seit 5 Jahren Beschwerden, aber habe nicht einmal irgendwie ein Trainingsgerät in der Hand gehabt. Auch da würde ich sagen, muss es nicht unbedingt sein. Ja, aber wir brauchen eine klare Fragestellung, mit der wir da reingehen, weil es muss eine klinische Konsequenz haben. Also das heißt, es darf nicht so sein, wie du das eben gesagt hast, ja, ich mache dann mal eine Analyse und am Ende ändert sich in der Therapie aber nichts. Denn das Ziel von so einer Bewegungsanalyse ist, dass man einen Fokuspunkt setzen kann. Gerade wenn es super komplex ist und man sagt, so, ich könnte an allem arbeiten, dann ist eine Bewegungsanalyse geil dafür zu sagen, vom Bioteil, von dem, wie der sich bewegt, wie die Kraft ist, wo setzen wir den Hauptfokus, um die nächsten Schritte gehen zu können. Und da ist es wichtig, und das ist mir halt total wichtig, nicht jede Laufbahnanalyse in jedem Schuhladen ist genau gleich qualitativ gut. Wenn man sich entscheidet, dafür Geld auszugeben und zu sagen, ich investiere da rein, dann macht es bitte in einem Institut, die da wirklich Ahnung von haben. Wo Leute sitzen, die sich das auch angucken, wo das nicht ein Computerausdruck ist. Die KI wird immer besser und immer besser darin, solche Sachen zu interpretieren, keine Frage. Aber wie oft habe ich schon Analysen in der Hand gehabt, wo die Leute 500-600 Euro ausgegeben haben. Und dann ist das einfach nur, jemand hat gemessen, auf den Knopf gedrückt, der Computer hat was ausgespuckt und dann stehen da super generische Sachen drauf. Und das, wo dann die Physios, die dann diesen Bericht sehen, zu Recht sagen, ja, das hätte ich dir auch sagen können. Und dann zu Recht sagen, wofür hast du diese Analyse eigentlich gemacht?
Ja.
Das heißt, man braucht wirklich ein Institut, das damit gut umgehen kann. Und ich weiß, dass es super schwierig ist, das zu finden. Ich spreche jetzt einfach mal eine Empfehlung aus, weil ich weiß, wie die arbeiten. Das ist das Institut für Funktionelle Diagnostik in Köln. Super geile Leute, die da arbeiten, die wirklich Ahnung haben. Jeder Befund wird handgeschrieben und man setzt sich da dran und guckt es an. Genauso gibt es, aber das ist direkt um die Ecke in Pulheim, das Ortho Sports Lab. Das hat sich quasi da so ein bisschen, ein paar Leute haben sich daraus rausgegründet. Auch die sind super gut. Da weiß ich einfach, dass da was Gutes bei rumkommt. Ja, es gibt sicherlich auch noch andere gute, aber es gibt viele, die so, wo ich dann hinterher sage, und das ist dann traurig zu sagen, da hast du eigentlich dein Geld aus dem Fenster geschmissen, weil das hat es nicht gebracht. Und das ist so abschließend, das fragt nach, ne? Also wenn man selber betroffen ist und das machen möchte, wie findet die Analyse statt? Also was wird mit den Daten hinterher noch gemacht? Was bekommst du hinterher? Ne? Weil es sollte immer eine Therapieempfehlung dabei sein, aus meiner Sicht. Ne? Was sind jetzt die nächsten Schritte, die du mit dem Physio angehst? Was ist der Hauptfokus? Das muss da drin stehen. Ja, und wenn das nicht da drin steht, dann hat es halt keine Konsequenz. Dann ist schön, dass man das mal analysiert hat, aber ja, danke.
Genau, dann war es am Ende leider meistens Geldverschwendung.
Ja.
Cool, das lassen wir, glaube ich, so stehen. Also danke auf jeden Fall für deine Zeit, dass wir das nochmal ein bisschen differenzierter auseinandernehmen konnten und ich mein Bias zumindest ein bisschen aufweichen konnte. Und ja, Sarah, willst du noch ganz kurz trotzdem an der Stelle, auch wenn wir dich nicht vorgestellt haben, weil wir es ja schon hatten, nochmal kurz zu sagen, wo man auch mehr über dich finden kann, weil du machst ja auch ein bisschen was zu Biomechanik, ne?
Das stimmt, ja. Also man findet mich unter Gesundheitsheldin sowohl im Web, also gesundheitsheldin.de, als auch bei Instagram und bei YouTube. Ja, tatsächlich biete ich eine Fortbildung für PhysiotherapeutInnen an zum Thema Biomechanik. Denn wir haben jetzt ganz viel über biomechanische Analysen gesprochen. Biomechanik zu verstehen und wie funktioniert das und wie hängt das alles miteinander zusammen, das brauchen wir als Physios und als Trainer jeden Tag. Wenn ich einmal verstanden habe, wie Biomechanik funktioniert, also wie hängt mein Körperschwerpunkt, mein Kraftangriffspunkt und die Kraft, mit der ich auf den Boden ankomme, wie hängt das miteinander zusammen und wie kann ich das ganz einfach modifizieren? Das brauche ich jeden Tag, wenn ich Übungen erstelle, wenn ich einen Trainingsplan erstelle, wenn jemand sagt, oh, die Bewegung tut mir aber weh, wenn ich das mache. Wenn ich weiß, wie Biomechanik funktioniert, dann weiß ich, wie kann ich die Belastung reduzieren oder erhöhen an einem bestimmten Gelenk. Und genau das mache ich und mache quasi Biomechanik handhabbar und praktikabel, weil das, was wir in der Ausbildung oft lernen, ist so unterirdisch schlecht und langweilig. Also ich habe nach der Ausbildung gedacht, wofür brauche ich Biomechanik? Ich habe es dann später studiert, also ich habe meine Meinung geändert, aber das hat lange gebraucht zu verstehen, wofür ich das brauche, weil in der Ausbildung wurde einem das so näher gebracht, dass das eigentlich so, ja, nee, brauche ich eigentlich nicht. Dabei ist es essentiell, finde ich, gerade in der Übungsausgestaltung.
Super cool. Also, ich spreche mal eine blinde Empfehlung aus. Wenn euch das Thema näher interessiert und ihr mehr darüber lernen wollt und gerade als Angehende oder als frische Physios, super wichtiges Thema, super, super wichtiges Thema. Deshalb, ja, schaut euch das Ganze an und lasst euch ein bisschen von Sarah das Thema Biomechanik näher bringen und mehr verstehen, besser Leuten helfen zu können. Es ist definitiv sinnvoll. Dementsprechend vielen, vielen Dank für deine Zeit, Sarah. Es wird Zeit
sehr
für einen
gerne.
Kaffee, würde ich sagen.
Mhm.
Und wir hören uns bestimmt nochmal in einer neuen Folge. Ansonsten vielen, vielen Dank und bis bald.
Sehr gerne. Bis bald.